Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 259, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und in dieser 259, ich verifiziere das nochmal genau, 259, wenn ihr nicht wisst, welche Folge heute ist, ist es 259 übrigens, ist mit dabei der Thomas. Guten Abend nach München.
Ja, buonasera.
Buonasera, sehr schön. Ja, was soll man da sagen? Buonasera. Ja, heute geht es um den primär und hauptrangig um den Giro d'Italia. Das ist es das schönste Rennen dieses Jahr. Das werden wir am Ende der Saison entscheiden. Aber zumindest ist es eine Saison, ein Rennen, was jetzt schon zu begeistern weiß, finde ich jedenfalls. Also ist alles dabei oder vieles dabei. Alles ist noch nicht dabei, aber es ist vieles dabei und es wird sicherlich noch mehr kommen. Warten wir mal ab, was kommen wird. Wir berichten jetzt erstmal, was war. Und von da aus schließen wir dann auf, was kommen wird und werden unsere Prognosen abgeben. Gell? Würde ich sagen. Mhm. Im Vorgespräch habe ich schon erwähnt, sollen wir kurz über die Präsentation eingehen? Weil da weiß ich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Da habe ich nichts gesehen von.
Ich habe da auch nicht so viel von gesehen. Also das war jetzt rein.
Gab es?
Ja, war sonderlich spektakuläres Ereignis.
Ja, gab es. War schön. Ich habe nichts Negatives gehört, also war es gut. Und steigen wir direkt mit der ersten Etappe ein. Es war das berühmte jetzt schon berühmte Zeitfahren von Bologna nach Madonna di San Luca. Zeitfahren von knapp oder gut 8 Kilometer. Sollte man meinen, kriegt man auf der einen Rille weg. Aber manch einer ist da insbesondere an dem Wendepunkt, als es dann rechts hoch ging zur Madonna di San Luca, auch schönes Straucheln gekommen. Hast du hinterher diesen Zusammenschnitt auch gesehen von so Shifting Problems?
Ja, also Reto Hollenstein war noch davon betroffen, dass vor ihm ein Fahrer von Education First sich verschaltet hatte und er dann da ausweichen musste.
Ja, also ich habe so einen Zusammenschnitt bei Eurosport gesehen, wo so diverse Leute, die dann ein Problem hatten oder nicht richtig geschalten haben oder so, ins Straucheln kamen. Und natürlich ist das einerseits sehr, sehr schadensfroh, da sich drüber kaputt zu lachen. Andererseits, mein Gott, jeder hat sich da auch in so einer Situation, der ein bisschen Rennrad fährt, wahrscheinlich schon mal zum Affen gemacht. Insofern, jeder hat mal über mich gelacht und so kann ich auch über andere lachen. Das ist ja mal grundsätzlich eine gute Haltung. Ja, und insgesamt schöne Sache. Also hat mir gefallen. Jetzt so grundsätzlich unabhängig vom Ergebnis betrachtet.
Ja, sehr gelungener Auftakt. Und wir hatten ja beim letzten Mal darüber spekuliert, ob da Fahrer das Fahrrad wechseln werden. Mhm. Und es haben ein paar gemacht, unter anderem Arnaud Demar. Aber es war halt ein Sprinter, für den es im Prinzip bei diesem Auftaktzeitfahren um nichts ging. Einer aus den Top Ten war, glaube ich, der Einzige, der das gemacht hat. Bauke Mollema, der hat das Rad gewechselt und da hat es wirklich was gebracht. Also den hätte ich nicht in den Top Ten erwartet.
Nee, ist natürlich immer eine müßige Diskussion, wie wäre es ihm ergangen ohne diesen Wechsel. Ne? Also wie viel Zeit hat es gekostet, wie viel Zeit hat es gebracht? Aber ich war auch überrascht. Und dass es nicht mehr versucht haben, also ich habe es nur von ganz, ganz wenigen gesehen. Hätte mich jetzt interessiert, wenn die sollen es einfach nochmal fahren und dann mal komplett durchfahren oder ohne durchfahren oder wie auch immer.
Ja, einmal mitwechseln, einmal ohne.
Genau, und dann den Mittelwert nehmen. Dann hätten wir zumindest eine Idee davon. Ja, auch interessant, auf der Starterliste, also Simon Yates hatte sich dafür entschieden, sehr, sehr spät oder relativ spät, vorletzter war, glaube ich.
Ja, das lag ja einfach daran, dass der Meteobericht vorhergesagt hatte oder es bestand die Gefahr, dass es anfängt zu regnen und dadurch haben natürlich die Top-Favoriten sich ganz früh auf der Startliste eingeschrieben. Ich glaube, ja, Tom Dumoulin war der Erste, der sogar losgefahren ist und dann kamen halt nacheinander dann Nibali, Roglic, Lopez und Co. Und Simon Yates war im Prinzip der Letzte, der Primoz Roglic noch hätte gefährden können. Und insgesamt waren das so um die 3 Stunden, die der auf dem heißen Stuhl verbracht hat.
Ja, auch nicht so das Angenehmste. Hätte man ihn vielleicht auch vorher mal sagen sollen, dass ich ein Buch mitnehmen. War Yates nicht informiert darüber, über diesen Wetterbericht, der ja am Ende dann auch nicht irgendwelche Auswirkungen hatte? Ne? Also er ist ja im Trocken.
Ja, aber ich glaube einfach, der Meteorologe von Mitchelton Scott hatte eine andere Vorhersage gemacht und es hat ja auch gehalten.
Ja, ja. Ne? Also er hätte im Prinzip die Möglichkeit gehabt, bis zuletzt zu reagieren im Sinne von, okay, es fehlen jetzt noch ein paar Sekunden und hole ich noch raus. Aber am Ende, ja, war halt Roglic von einem anderen Stern. Das muss man vielleicht einfach so sagen oder muss man so anerkennen. Ist aber auch offensichtlich, ne, ich habe es in irgendeinem Tweet vorher gelesen, die Strecke war ja quasi eine umgekehrte Skisprungschanze. War ja so ein Absprung, irgendein Absprunghang. Und das war sein Metier. Da kennt er sich aus. Wahrscheinlich ist er früher im Training immer nicht so hochgestapft mit so einer Gondel, sondern vielleicht ist er mit dem Mountainbike hochgefahren und kannte deswegen auch solche Anstiege ganz gut. Meine persönliche
Wobei, er hat ja sehr unwahrscheinlich stark in dieser Steigung gefahren, war aber nicht der Schnellste, weil der Schnellste in dieser Steigung war Giulio Ciccone und da hatte sich das ganz schlau ausgeguckt. Der hat unten komplett rausgenommen auf dem Flachstück und ist dann da hochgesprintet, weil für den Fahrer, der diese Steigung am schnellsten bewältigt, gab es 9 Bergpunkte.
Auch genannt das Wüst-Prinzip. Marcel Wüst hat das.
Ja, genau. Ja. Marcel Wüst hatte das ja bei der Tour de France 2000 schon mal so praktiziert und hat dann hinterher sogar im Bergtrikot einen Massensprint gewonnen.
Ja, 2000 war das? Oh mein Gott, sind wir alt. Du nicht, ich. Gott. Ich habe gerade eine kurze Depression. Vielleicht lass er mich mal kurz 2 Sekunden.
Ja, aber mir fällt kein anderer Sprinter ein, der einen Massensprint im Bergtrikot gewonnen hat.
Nee, das hätte ich auch nicht mehr gewusst, um ehrlich zu sein. Ich weiß das von Marcel Wüst, weil ich das Trikot hängt hier im Deutschen Olympischen Museum, oder hang es zumindest mal. Da habe ich es mal gesehen. Ja, also alles richtig gemacht von Roglic, behaupte ich mal. Alles richtig gemacht und wirklich mit einem Abstand von 19 Sekunden auf Yates. Und vielleicht auch mal so als Hausnummer auf den 10. Damiano Caruso 40 Sekunden. Das ist bei so einer kurzen Strecke von insgesamt nur 13 Minuten Fahrt oder 12,54 ist das andere Dimension. Ne? Also das ist schon hart, muss man sagen.
Ja klar, aber die Steigung macht halt den Unterschied.
Mhm. Ja, trotzdem, aber auch, ne, wenn man das prozentual betrachtet, ne, möge jemand das schon mal schnell ausrechnen, 12,54 da 40 Sekunden einzukassieren. Egal jetzt auf welcher Strecke, ne? Also es kommt ja, ich finde die gefahrenen Kilometer gar nicht entscheidend, sondern die gefahrene Zeit, das ist einfach prozentual ein ordentliches Päckchen, was der sich da eingehandelt hat. Ein Fahrer, der auch gar nicht gelistet ist, ist aus dem Zeitlimit geflogen, ne?
Ja, einer von 2 Japanern, Hiroki Nishimura vom Lippo Vinifantini-Team, der hat 4 Minuten 36 Verspätung gehabt und ist durch seinen 27er Schnitt aus dem Zeitlimit geflogen.
Ja. Herzliches Beileid und liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, ein Arbeitskollege von mir hat das auf Swift versucht oder ist danach gefahren und hat diese Zeit auch so ungefähr erreicht, wenn ich das richtig entsinne. Oder er meinte, ja, so ein mittelmäßiger Profi. Angeblich hatte der Japaner ja auch eine Panne zwischendurch und dann hat es noch eine Minute gedauert, bis er das Fahrgerät hat. Aber nichtsdestotrotz, man hat auch Stimmen gehört, die haben gesagt, ey, wenn du 5 Minuten auf so einer Strecke verlierst, dann hast du da auch nicht wirklich was zu suchen. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ne, was da für Faktoren noch reingespielt haben, aber frustrierend genug. Sie sind, glaube ich, zu der Zeit auch mit 2 Minuten Abstand gestartet?
Oder? Nee. Eine Minute.
Ne, von 4 Leuten überholt zu werden, ist auch echt auf 8 Kilometer 4-mal überholt werden. Da hätte ich vielleicht auch selber mein Rad in die Ecke geschmissen und hätte gesagt, lass mich doch mit dem Scheiß in Ruhe, ich gehe jetzt eine Woche hier Pasta essen. Aber trotzdem.
Ja, aber wenn man mal so durchguckt von den Favoriten, im Prinzip die Verlierer des Tages waren Mikel Landa 1:07 Rückstand und Ilno Zakarin 1:20 sogar Rückstand.
Ja, das war schon einiges, aber auch andersrum, ne? Also Yates, Nibali, Dumoulin, ne, die haben sich jetzt da alle nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert.
Naja, aber die waren alle im Bereich. Ich würde halt sagen, Roglic hat extrem oben rausgestochen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Wenn man den Abstand zu Roglic betrachtet, einiges, aber wenn man sich mal anguckt, vielleicht auch noch ein Maika mitgenommen, ne? Rafael Maika und Simon Yates lagen gerade mal 14 Sekunden auseinander, ne? Also Platz 2 bis 6. Wenn man ihm sein Rad geklaut hätte und er könnte nicht mehr fahren, dann hätte man da sehr eng beieinander die Favoriten und würde sagen, wow, das kann eine schöne Rundfahrt werden oder wird eine schöne Rundfahrt. So war es nach der ersten. Haben viele schon nach der ersten Etappe gesagt, wird das jetzt langweilig, wird das nix oder
wer da noch überrascht war, das wäre als Experte an der falschen Position gewesen, weil Primoz Roglic, damit war ja zu rechnen, das war ja der Überfavorit vor dem Giro.
Ja, auf diese Aussage bzw. den Gedankengang, notiert ihr den mal bitte kurz auf den Zettel. Da komme ich später nochmal zurück. Ja, klar. Aber die Frage ist für mich, die sich nach diesem Zeitfahren gestellt hat, beziehungsweise stellte, eine der ersten Fragen war, explodiert der nicht? Ja, also ist das nicht einfach, ist der vielleicht in der Frühform, die andere nicht haben? Hat er vielleicht den Schwerpunkt falsch gesetzt? Ab wann geht der kaputt? Oder geht der kaputt? Oder schafft er das einfach so jetzt vorzulegen?
Aber genau darin liegt ja die Kunst. Also die Form genau bis zum Ende der dritten Woche so zu timen, dass es genau reicht. Also wir hatten es im letzten Jahr bei Simon Yates. Dem ist es misslungen. Der ist auf der drittletzten Etappe über den Colle delle Finestre bei diesem 80-Kilometer-Solo von Froome völlig außer Rang und Traktanten geflogen. Oder beispielsweise bei Contador 2015. Der war auf der letzten Bergetappe Colle delle Finestre auch völlig kaputt und hätte fast noch den Giro verloren.
Ja, und da bin ich halt im Moment, sage ich mal, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Also, um jetzt vielleicht schon mal vorwegzugreifen, ich weiß nicht, du musst
ja auch bedenken, wenn du dir am ersten Tag die Maglia Rosa holst und dann kommen nur so Flachetappen, wo du die auch behältst, du hast jeden Tag im Prinzip eine Stunde weniger Regeneration mindestens als die anderen, weil du aufs Podium musst, du musst Interviews geben, das haben all die anderen Favoriten nicht. Und es summiert sich halt innerhalb der 3 Wochen irgendwann und kann zu einem entscheidenden Faktor werden.
Ja, auf jeden Fall. Alles, was Kraft kostet und alles, was vielleicht auch abseits des Radfahrens nervt, ist unschön. Das muss man genau so sagen. Sollen wir einfach vielleicht mal, ne? Also Zwischenstand an dieser Stelle relativ eindeutig, relativ einfach, im rosa Trikot und Tagessieg an diesem Tag eindeutig und ohne auch nur eine Sekunde drüber nachdenken zu müssen an Primož Roglič, der damit auch seiner Rolle als haushoher Favorit gerecht wurde und ohne Frage als Favorit in die erste Woche ging. Wir waren so ein bisschen geteilter Meinung. Ich habe gesagt, er explodiert. Du hattest, glaube ich, so eher die Haltung, nee, das wird schon gut gehen oder das wird schon halten. mal gucken, wie das jetzt so weiterging. Ne? Also es kommen ja noch mehr Faktoren, die dann da reinspielen wollten. Aber kommen wir direkt mal zu, ja, das ist dann Etappe Nummer 1, ne? Also Etappe Nummer 2, erster war ja ein Zeitfahren, kein Prolog. Und das war dann der Sonntag und es hat echt Freude gemacht, muss ich sagen. Also auch da wieder, ne?
Ich glaube, den Fahrern nicht so sehr, weil es waren insgesamt 205 Kilometer, also der erste dieser langen Tage von Bologna nach Fucecchio. Mhm. Und die erste, sagen wir mal so, das erste Drittel der Etappe fand im strömenden Regen statt.
Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe dann später, ne, mit meiner Tochter auf dem Sofa gesessen und habe ich das jetzt eben im Podcast erzählt oder in der Vorbesprechung, dass ich das Zeitfahren zu erklären einer 3,5-Jährigen sehr, sehr schwierig ist. Das war im Vorgespräch, ja. Also Zeitfahren einer 3,5-Jährigen zu erklären oder fast 4-Jährigen zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Aber auch da meinte die irgendwann, also wir haben dann irgendwann angefangen, so Daumen zu drücken. Ne, und ich habe dann aufgrund eines Tippspiels, wo ich mitmache, und habe ich dann Viviani die Daumen gedrückt. Und sie wollte dem Weißen die Daumen drücken. Ich wusste jetzt in dem Moment gar nicht genau, wen sie meint. Ich glaube fast, dass sie Gaviria gemeint hat. Aber dann war der andere ja auch weiß. Und Pascal Ackermann hat, nach diesem, also ich glaube über die Etappe selber, außer das erste Drittel Regen und Ausreißer, die eingeholt wurden, typische Sprintetappe. Dann hat sie gesagt, der Weiße gewinnt, so kurz vorher. Und fulminant hat es Pascal Ackermann gemacht. Dann hat sie aber das Prinzip der Wiederholung, also der Zeitlupe, auch nicht verstanden. Und hat aber jeder Zeitlupe sich wieder gefreut und hat dann gesagt, ich habe gewonnen, ich habe zweimal gewonnen, ich habe dreimal gewonnen, weil sie dreimal dachte, sie hätte recht gehabt. Aber man konnte sich auch nicht oft genug angucken, muss man sagen. Ne? Pascal Ackermann einfach, also mehr als ein
Hut. Ja, also ich dachte so bei der Anfahrt des Sprints, na, das sieht jetzt gar nicht so gut aus, aber das war ein Rückenwindsprint und Ackermann war extrem mutig, also sehr früh, glaube ich, 200 vor Ziel schon in den Wind gegangen. Und Caleb Ewan, der war auch im Wind, aber Viviani, der hatte zunächst das Hinterrad von Gaviria, was an dem Tag das falsche Pferd war, auf das er gesetzt hatte, ist dann noch ans Hinterrad von Pascal Ackermann gesprungen, hat aber nicht mehr gereicht, um vorbeizufahren.
Ja, und der ist einfach nach vorne. Hat mich so ein bisschen vielleicht erinnert an so ein Marcel Kittel auch, ne? Also sehr kraftvoll gefahren und
Naja, aber wobei Ackermann und Kittel ja eigentlich schon grundverschiedene Sprintertypen sind.
Ja, aber irgendwie so vom Stil her hat mich das daran erinnert. Ich weiß auch nicht, wie und warum, aber so vielleicht auch einfach nur die Statur großkräftig. Das war schon, wie du so oft und gerne dann sagst, à la Bonheur, wie er sich da durchgekämpft hat und durchgetankt hat und dann am Ende so von vorne das Ding zu Ende gebracht hat. Also, aber es hätte auch keine 50 Meter oder 50 Meter länger sein dürfen, glaube ich. Da wäre Viviani noch dran gewesen, oder? Also so.
Klar, also das war recht eng zum Schluss dann auch.
Ist er jetzt der Sprinter, den es zu schlagen gilt? Oder sollen wir das mal einfach, ich glaube, es vielleicht ist besser, solche Fragen zu besprechen, wenn wir alle Etappen durch haben. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Also alle Etappen
jetzt. Ja, also zu der Etappe noch, im Klassement gab es keine großen Verschiebungen. Es gab ab Platz 15 eine Lücke von 5 Sekunden, aber keiner der Klassements-Favoriten konnte sich in die Sprinterphalanx einschleusen. Somit nach dem Tag weiterhin Roglic vor Yates und Nibali. Die Punktewertung hat Ackermann an dem Tag übernommen und ja, Giulio Ciccone, der hat sich schon früh in die Ausreißergruppe aufgemacht und dadurch auch seinen Vorsprung in der Bergwertung ausgebaut.
Ja, ganz clever gemacht und hat da auch ordentlich Punkte gesammelt, lag da also dann mit mehr als der dreifachen Punktezahl des zweiten weiter vorne, weswegen wir dann auch direkt, glaube ich, ich muss halt so viele Kapitelmarken setzen, das darf ich nicht vergessen. Vielleicht kannst du mir einfach zwischendurch mal ins Kreuz treten, so gedanklich. Vielleicht hilft das ja was. Kommen wir direkt zur Etappe Nummer 3. Das war dann die Etappe von Vinci nach Orbedello. Auch wieder hatten wir vorher schon gesagt, das wird eine ausgemachte Sprinteretappe. Da braucht man nicht lang drüber nachdenken.
Und, aber auch der Tag wieder 220 Kilometer und er konnte einem schon fast etwas leid tun, weil es gab an dem Tag nur, es gab zwar eine Ausreißergruppe, aber die bestand nur aus einem Mann,
ja,
dem Japaner Shohatsuyama, dem anderen Japaner, der noch im Rennen geblieben war.
Der hat sich gedacht, okay, wenn der eine nicht mehr da ist, dann muss ich jetzt die Flagge hochhalten. Und ist da irgendwie den ganzen Tag alleine mit. Also ich meine, den Namen hat man sich jetzt, ne, also das ist so ein Fahrrad, den wird man immer mal wieder, also wenn man den sieht, weiß man sofort, woher man ihn kennt, glaube ich.
Was ja ganz interessant ist, wusste jetzt auch gar nicht, dieses Team Nippo Vinifantini ist ja gesponsert von Nippo, einem japanischen Unternehmen, und Vinifantini, italienischen Unternehmen, und wurde eigentlich das Projekt wurde ins Leben gerufen, damit die Italiener mit ihrem Know-how japanische Fahrer für Tokio 2020 ausbilden. Mhm. Und ja, aber da frage ich mich dann, wie ist das dann nach Tokio 2020? Steigen die dann da aus oder besteht das dann weiter?
Wird sich wahrscheinlich zeigen, ne, wie es läuft. Also habe ich mir jetzt noch ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und
weil ich glaube ja nicht, dass bei Olympia jetzt im Straßenrennen ein Japaner um den Titel mitfährt.
Ist dann nur der Straßensport involviert oder auch die Bahn? Ich meine, auf der Bahn.
Nee, also das ist ja ein professionelles Profi-Radsportteam auf der Straße.
Ja, kann ja aber auch sein, dass die, ne, also im englischen Bahnradsport war das ja auch so, dass manchmal unter anderem auch die Bahnprofis oder die Bahnfahrer da gefahren sind, um sich dann so langsam aus der Fähre zu, ne, also aufgebaut zu werden und ihre Trainingszeiten zu haben und so weiter und so fort. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Aber der arme Knopf hat da sehr, sehr lange Zeit im Wind verbracht und ich glaube, wer nach der ersten halben Stunde Ausreißversuch gesagt hat, ach, das schafft er, den hätte man direkt in die eingewiesen, weil das war selten so etwas so klar, dass er eingeholt wird. Und so kam es dann.
Ja, für die Sprintermannschaften auch dementsprechend leicht zu kontrollieren. Was dann aber gar nicht so leicht war, war dann das Finale in Orbitello auf dieser Schlaufe, also da ging es die letzten 10 Kilometer direkt am Meer lang, über so einen Damm auf so eine Landzunge. Und da gab es dann auch ziemlich viel Wind, deswegen war es sehr hektisch und gab dann auch einen Sturz, 10 vor Ziel ungefähr. Und ja, ein Favorit, der an dem Tag, ich zähle ihn mal zum erweiterten Favoritenkreis, Zeit verloren hat, Richard Carapaz. Der musste sich da das Fahrrad von einem Teamkollegen leihen, was ihm zu groß war, und hat dann 46 Sekunden verloren. Ja, und gut, das Finale, weiß ich nicht, ob man das so bauen muss, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit dieser Schikane, ja. 400 Meter vor Ziel, wo dann, ja, das Feld also eine extrem gefährlichen Schlenker fahren musste. Und dann der Sprint, ja, war dementsprechend chaotisch. Pascal Ackermann vielleicht ein bisschen zu früh im Wind, und dann kam halt Viviani, von dessen Hinterrad, ist eine Welle gefahren, die zweite Welle, und hat dann gewonnen, wurde dann aber zurückversetzt.
Ich hatte mich schon gefreut, weil ich sah ihn, ne, sah irgendwie nur, ich habe hier eine App, die mir dann immer so sagt, ah, noch 5 Kilometer für die Besten, ne, für die Spitze, und dann denke ich mir so, oh, okay. Und habe dann gesehen, alles klar, ne, dann kam hier Viviani, gewinnt den Sprint, und wie gesagt, da ich in unserem Tippspiel den Viviani an Sprinter mit dabei habe, ich so, hui, yeah, ne, große Freude, sah dann noch Ackermann Vierter, Freude war noch größer, richtig Punkte. Und dann sag ich später nochmal, hä, Ackermann Dritter? Also ich habe so gar nicht, ich habe nur Ergebnisliste gesehen, und da hat mich dann, hab's mir mehrfach angeguckt. Sozusagen, also, hä, wie verguckt oder was war das? Ja, würdest du, also wir hatten das, glaube, wenn ich mich recht entsinne, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Aber ich würde mich nicht wundern, als dass wir das nicht schon gesagt haben, mit der Schwierigkeit des der letzten Kilometer, als wir die Etappe besprochen haben, glaube ich sogar. Ne, als wir es auf der Landkarte uns angeguckt haben, dass der letzte Kilometer da echt gemein sein kann. Und ne, die ganzen Schikanen und hier Linkskurve, da Rechtskurve, da nochmal eine Haarnadelkurve, bei Kilometer 5 ja auch, ne? Das zog sich ja eigentlich durch die ganzen letzten Kilometer, dass es da eng wurde. Und ja, also würdest du, sagen wir mal so anders gesagt, fandest du es richtig, die Entscheidung?
Das dahin zu bauen?
Nee, ihn rauszunehmen, also ihn dafür so zu bestrafen, also komplette Distanzierung ist ans Ende.
Ja gut, es kommt immer darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Also wenn wir den Maßstab...
Deinen Maßstab jetzt.
Den Maßstab dieser Saison und der Regeln anlegen, ist es völlig in Ordnung gewesen, ihn zu distanzieren, weil auf den ersten Blick sah es gar nicht so schlimm aus, und die Sprinter unter sich, die sehen das ja auch nicht so schlimm, also... Die sind das ja gewohnt, dass solche Manöver in den Finals gefahren werden und dass die bei sowas ausweichen müssen. Also der Betroffene war in dem Fall Matteo Moschetti von Trek Segafredo, der dann ja eine bessere Platzierung aufgrund dieser Welle, die er von Viviani verpasst hat. Mhm. Ja, aber wenn ich mir einen Sprint angucken würde jetzt von 2005, sage ich mal, mit Robbie McEwen und Thor Hüschhoff, dann würde ich sagen, auf keinen Fall. Aber wenn man so die Regeln klar anwendet, dann und die Jury sich an dieser Linie jetzt weiter orientiert, war das völlig in Ordnung.
Ich dachte auch mir so ein bisschen, das sind ja auch so, wie soll man sagen, wie so Markierungen, so Marker, die man setzt. Ne? Also da sagt, da wird ja auch gesagt, so, alles klar, hier, so werden Regeln ausgelegt, oder man möchte auch so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, so abstecken, weißt du, ich das meine, so nach dem Motto, pass auf, dieses Jahr werden Regeln so ausgelegt, und da hat man dann einfach sehr, sehr früh schon gesagt, alles klar, so geht's, ne, also das dulden wir nicht, das ist zu viel des Guten. Und ich finde auch gerade, also ich finde es immer, gerade am Anfang einer Grand Tour wird sowas ja gerne dann auch gemacht, ne, so eine Distanzierung, weil dann sagt man, alles klar, hier, ne, so weit und nicht weiter. Und das war jetzt zu viel, um auch so ein Zeichen zu setzen für den Rest der Veranstaltung, ne? Und vielleicht sogar auch für den Rest, für die anderen Grand Touren, ne? Also das mal so ein...
Ja, aber wir haben am Anfang der Saison schon mal hier im Podcast auch über diese Distanzierung von Caleb Ewan bei Tour Down Under gesprochen. Ja. Und da haben wir schon gesagt, gut, wenn das jetzt der Maßstab für die Saison ist, dann ist es gut, wenn sie sich daran, wenn sie diese Linie beibehalten, und dem bleibt man da treu.
Ja, genau. Das meine ich auch darauf, ne? Also Anfang der Saison, Anfang einer Rundfahrt, dass man so ein Zeichen setzt. So, alles klar, das geht nicht. Ne? Und ich dachte, also als ich jetzt das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch so, ne? Also habe ich schon schlimmere Sachen durchgehen sehen. Aber also wenn die Regeln halt so im Moment ausgelegt werden, dann ist das so und dann finde ich das auch gut, dass das so dann ganz klar durchgesetzt wird. Ne? Auch wenn das war jetzt so ein Argument, was mir gar nicht so richtig im Sinn war, aber wo du vollkommen recht hast, auch wenn das eigentlich gerade in dem Moment eine Veranstaltung war, wo die Sprinter mehr oder minder unter sich waren.
Aber ja, also die Sprinter, also Gaviria hat dann auch gesagt, dass es ihm eigentlich unangenehm ist, dass er jetzt die Etappe gewonnen hat und das eigentlich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Aber man überlege jetzt mal bei so einer Etappe, wo vielleicht vorher 3 Kilometer oder 4 Kilometer vom Ziel noch ein recht schwieriger Berg ist, wo dann eine gemischte Gruppe ankommt mit Sprintern und Klassementfahrern. Wenn dann der Viviani da einem Klassementfahrer so eine Welle verpasst, dann liegen 30 Mann auf der Straße, weil die das einfach nicht gewohnt sind, in so einem
Sprint mitzumachen. Ein Froome hätte da ein eiskaltes Manöver gefahren, ne, mit seinen motorischen Fähigkeiten. Also da hätte ich kein Problem gesehen. Habe ich dein Lachen gehört?
Nee. Ein Schmunzeln, ja.
Ein Schmunzeln gehört. Nee, wir wissen ja beide, was wir machen. Ne? Ja. Also, ja, man muss einfach mal, ne, Regeln sind dafür da durchgesetzt zu werden. Klar gibt es immer diese Auslegungsmöglichkeiten oder die Möglichkeit, mal mehr in die eine Richtung oder die andere Richtung etwas zu entscheiden, aber ich fand's richtig. Also am Ende des Tages fand ich's richtig und das war okay.
Ja, es war ja auch gefährlich de facto.
Ja. Ne, also ich kann auch verstehen, wenn Gaviria sagt, das ist mir jetzt nicht ganz, ne, also fühle mich jetzt nicht so, also da auf dem Podium zu stehen dann und ich glaube, es hat auch relativ lange gedauert, wenn ich das richtig gelesen habe, ne, da auf dem Podium dann das Trikot überreicht zu bekommen, was man nicht wirklich so im, ich will nicht sagen im Kampf, aber im Rennen gewonnen hat, das kann ich nachvollziehen, aber mein Gott, er hat die Regeln eingehalten, der andere nicht und das muss man vielleicht dann auch so sehen. Der ist von denen, die die Regeln eingehalten haben, der schnellste gewesen. Punkt. Aus Feierabend. Und da muss man, denke ich mal, oder kann er, sollte er dann noch gut mitleben können.
Ja.
Behaupte ich einfach.
Und auf der Etappe dann noch bemerkenswert Christian Knees, 9.
Ja, das habe ich auch gesehen und habe es nicht verstanden. Also ich freue mich, ne? Also Knees ist ja ein Fahrer, der durchaus meine Sympathien hat, aber warum der da als 9. vorne rumgeturnt ist, ich meine, das ganze Team ist ja irgendwie so ein bisschen, dass man nicht richtig weiß, was man davon halten soll bisher. Oder auch, da gehe ich davon aus, dass wir es hinterher auch noch nicht so ganz wissen, was wir davon gehalten halten sollten.
Aber naja, ist ja im Prinzip so ein bisschen wie so ein Kindergärtner, also so ein Herbergsvater bei den ganzen Jungen, die ja da mitfahren.
Ja, aber warum treibt er sich da auf Platz 9? Also wie gesagt, ne, Hut ab, Glückwunsch und alles, was dazugehört, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Und das Team ist jetzt so ein Team wie, ich finde auch wie CCC zum Beispiel, ne, also die jetzt auf Tagessiege wahrscheinlich gehen werden, aber nicht jetzt in der Breite da eine Rolle spielen werden, die entscheidend sein kann. Müssen wir mal gucken. Aber Knesi, ja, dass der nochmal in die Top 10 beim Sprint fährt, Hut ab. Sollen wir direkt Etappe 4 weitermachen? Vielleicht Zwischenstand, hatte sich nichts geändert. Soll man ja vielleicht auch mal kurz immer dazwischen geben. An dieser Stelle, das war nach Etappe Nummer 3.
Ja, nur das Maglia Ciclamino, also die Punktewertung, Punktetrikot, musste Pascal Ackermann dann an Fernando Gaviria abgeben an dem Tag.
Genau. Und ansonsten hatte sich aber auf den Top 10, glaube ich, nichts verändert. Wir hatten einen Absturz von Richard Carapaz.
Genau, das war der Defekt.
Genau, das du eben erwähnt hattest. Ansonsten nichts groß Bewegung und dementsprechend kommen wir zur Etappe Nummer 4. Von Orbetello nach Frascati. Und ja, also es ging weiter mit den Sprintsiegern. Das kann und muss man so sagen.
Ja,
ups, also Entschuldigung, ich wollte dich nicht beim Trinken unterbrechen, verzeih.
236 Kilometer, also eine der längsten Etappen auch wieder und relativ profiliert und gut, auf dem Papier dachte man vielleicht so für die hügelfesten Sprinter könnten da noch mitkommen und ja, die Ausreißergruppe wurde dann auch kurz vor Ziel noch gestellt, aber dann gab es halt ja dieses eine Fahrmanöver von Salvatore Puccio aus der Ineos-Mannschaft, der sich nach rechts umgedreht hat und sich dann in dem Hinterrad eines Mitchelton-Scott-Fahrers aufgehängt hat und dadurch eine Kettenreaktion und einen Massensturz ausgelöst hat.
Ja, und der wohl ja leidtragendste von der ganzen Geschichte war dann Tom Dumoulin, der den es ordentlich in ordentlich geschmissen hatte. Also das sah auch nicht so aus, als wenn man das gerne erleben möchte. Ist auch dann hinterher, habe ich gesehen, Bilder, wie er zum Bus gehumpelt ist. Das, also an dem Abend hätte ich nicht mehr viel darauf gewettet, dass er am nächsten Tag nochmal aufs Rad steigt, um ehrlich zu sein.
Na, da hat sich, glaube ich, an dem Kettenblatt eines anderen Fahrers das Knie aufgeschnitten und ist dann zwar noch weitergefahren mit 4 Minuten gut Rückstand, wie das fast komplette Team Sunweb ins Ziel gekommen. Und hat es am nächsten Tag nochmal probiert, aber musste dann den Giro beenden.
Ja, hätte ja auch, also ne, jetzt realistisch, das hätte ja auch nichts mehr gebracht. Ne? Also er ist ja irgendwie, ja, du sagst schon, mit 4 Minuten Rückstand reingekommen. Das wäre schon ein Wunder gleich gekommen, wenn er da nochmal an die Spitze heranfahren hätte können. Im ersten Moment dachte ich, boah, zum Glück hat er sich nicht irgendwie bei einem Fahrer mit der Scheibenbremse wehgetan, ne? Dass wir auch noch hätten die Diskussion wieder gehabt. Schlimm genug, wie es ihm da passiert ist, wie und was ihm passiert ist, aber zum Glück nicht das auch noch. Und insofern, ja, sehr, sehr bedauerlich für das Team Sunweb. Ich fand
immer. Ja, aber ich weiß nicht, wenn du den Sturz gesehen hast, also Nibali und Yates, die fuhren links und rechts von Ulissi und die von Puccio und sind also wirklich auf mirakulöse Art und Weise nicht zu Fall gekommen.
Ja, das, weißt du, was ich, also habe ich auch gesehen, aber weißt du, was ich da auch gedacht habe? Das ist halt so irgendwie, ich hatte von Dumoulin leider Gottes irgendwie nie so, also erinnerst, oder ich habe vorher gesehen noch diese Pressekonferenz von Simon Yates, ne? Der gesagt hat, hier, wer ist der Favorit, und er zeigt auf sich. Also man könnte ja schon fast sagen, dass er relativ großmäulig daran gegangen ist in dieser einen Pressekonferenz, ne? Hier, wen geht's zu schlagen, mich und so weiter. Das kann man jetzt großmäulig, arrogant oder wie auch sonst was nennen, und wir kommen ja später auch noch dazu, dass er sich auch während des Giros nicht unbedingt nur Freunde gemacht hat anscheinend, aber das hat halt trotzdem irgendwie so eine Ausstrahlung, finde ich. Ne? So nach dem Motto, alles klar, ich bin hier, um zu gewinnen, ich habe mich 12 Monate darauf vorbereitet. Ich trage auch so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich meine, bei Sportlern ist es ja auch immer ein bisschen Psyche, ne? Also, weil wie wirke ich nach außen, was trage ich nach außen? Und zumindest auf den Fernsehbildern, zumindest auf das, was man gesehen hat, hatte ich nie so die 100% Attitüde dahinter. Weißt du, wie ich das meine? Das ist auch der Unterschied, den ja jahrelang, Entschuldigung, wenn ich jetzt aus die alten Geschichten auspacke, aber Lance Armstrong hat nie einen Zweifel darüber gegeben, dass er das Ding gewinnen will oder dass das Ding gewinnen wird. Also er hat nie einen Zweifel daran gegeben, dass überhaupt niemand anderes außer ihm dieses Ding jemals wieder gewinnen wird. Ja, also.
Aber gut, Tom Dumoulin war eigentlich noch nie als irgendwie Lautsprecher oder Wildwestmann bekannt, der
sagt, wo
den
Rennen
um sich schießt.
Aber so Körperhaltung und irgendwas, natürlich war der nicht, ne? Aber mal so ein, auch nicht so. Also ich hatte nie, leider Gottes nicht, ne? Ich habe ihn meinem Team aufgestellt, ne? Auch aus, weil ich dachte, er könnte es. Aber so von Tag zu Tag irgendwie, ich hatte nie. Leider, ne? Also ich hege ja durchaus Sympathien für ihn, ne? Also hier, nicht falsch verstehen, lieber Tom, wenn du das hörst. Aber und dann kommt halt sowas auch noch dazu, ne? Dann hast du halt vielleicht mal in dem Moment diese Zehntelsekunde Unaufmerksamkeit.
Klar, oder aber das war einfach
das Pech.
Also da muss man sagen, Pech.
Ja, ja.
Also der Sturz passierte auf der linken Seite der Straße in zweiter oder dritter Reihe und er wurde dadurch halt mit reingerissen und Roglic hatte einfach Glück, dass er auf der rechten Seite der Straße fuhr und dadurch sich dann in diese Sprinterphalanx da vorne noch einschleusen konnte.
Ja, dann ist es, ne, aber dann hast du noch das Pech dazu. Ey, guck mal, Armstrong ist nie gestürzt, also mal abgesehen von dem Jutebeutel-Desaster, ist er auch sonst nie groß gestürzt bei der Tour, ne? Also der irgendwie, keine Ahnung, wie der das gemacht hat.
Ist aber auch viel Glück.
Absolut. Ne? Also Armstrong hatte mehr Glück als Verstand. Aber, dass da sonst keiner
andere,
das ist dann halt echt auch noch Pech.
Ja, du kannst halt nur das Risiko minimieren, indem du halt möglichst weit also es gibt zwei sichere Orte im Feld. Der eine ist ganz vorne und der andere ist ganz hinten.
Und im Bus.
Ja, oder so, ja.
Ja, also aber es tat mir wahnsinnig leid, das hinterher zu sehen, ne? Die Bilder auch zu sehen und so. Aber auf geht's zur Tour, sag ich mal. Ne? Also
ja, natürlich auf der anderen Seite, so bitter das jetzt für den Tom Dumoulin auch ist, für die Radsportfans ist es natürlich wieder eine Bereicherung, weil er dann, denke ich, jetzt, also muss man erstmal sehen, wie er das jetzt auskurieren kann, aber dann seinen Fokus auf die Tour de France richten wird. Und da hat man ja im letzten Jahr gesehen, dass er auch die Leute von Sky respektive Ineos jetzt ärgern kann.
Ja. Kommen wir noch zum erfolgenden Sprint.
Das war halt also ein richtig, richtig spannendes Finale, jetzt mal abgesehen von dem Sturz. Auch diese kleine Gruppe, die dann da vorne war, da waren dann, glaube ich, 3 Emirates-Fahrer bei und die hatten halt im Hinterkopf mit Diego Ulissi die Etappe zu gewinnen, wussten aber, dass sie dafür in dieser letzten Welle die Sprinter abhängen mussten.
Das war Welle, die so ungefähr 2 Kilometer, 2 Kilometer vom Ziel waren. Meinst du die? Oder meinst du,
der 2 Kilometer vom Ziel ungefähr begann und dann haben die ja richtig Gas gegeben und Viviani haben sie zum Explodieren gebracht und Ackermann haben sie die Muskeln auch so sauer gefahren, dass der nicht mehr eingreifen konnte. Aber im entscheidenden Moment, als dann der eine Fahrer von denen ausgeschert ist, haben sie, finde ich, so ein bisschen gepennt und dann hat Richard Carapaz die Gunst der Stunde genutzt mit einem trockenen Antritt raus und Caleb Ewan, der ist auch ein bisschen spät losgefahren und konnte das noch nicht mehr schließen.
Vielleicht, also ich glaube einfach, Carapaz hatte noch doch, das war doch der am Tag vorher wegen des Schadens, ne? Genau, der war einfach noch so sauer. Der hat ja noch Energie übrig vom Tag davor, ne? Vielleicht war das der entscheidende Punkt nach dieser langen Kilometerzahl auch.
Nee, aber hat jetzt nach dem Sieg im letzten Jahr Montevergine dieses Jahr auch schon eine Etappe gewonnen.
Mhm. Schöne Sache. Also freut mich für ihn, für das Team Movistar, die ja jetzt ohne Valverde, der ja nicht mitfahren konnte aufgrund seiner Verletzung, die er sich beim Sturz geholt hat, im Training vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen führungslos oder antriebslos oder auch so ein bisschen vogelfrei da unterwegs sind. Und dementsprechend, wenn man da mal so einen ersten Sieg hat, also klar, Mikel Landa wird als Favorit von ihnen gesehen, aber
ja, aber an dem Tag ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert gewesen für die Mannschaft. Auf der einen Seite haben die mit Carapaz die Etappe gewonnen, auf der anderen Seite wurde Landa da auch aufgehalten, hat 44 Sekunden verloren und wie du vorhin schon gesagt hast, er hat dann ja Simon Yates hinterher auch als einen Idioten tituliert, hat sich dann aber wieder entschuldigt.
Ach, die Entschuldigung habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Okay. Also ich hatte nur die Geschichte, also und das irgendwo ist das ein Twitter, bin auf Twitter an mir vorbeigeflogen, ne, habe ich gelesen. Und da war irgendwie eine spanische, also ich kann ja kein Spanisch, war ein spanischer Tweet und darunter dann die englische Übersetzung, so nach dem Motto, er hat mich als Idiot bezeichnet. Und dann hatte irgendeiner, ein englischsprachiger Mensch drunter geschrieben, da muss man ja auch mal gucken, wie die wörtliche Übersetzung genau wäre. Und hat ein Spanier drunter geschrieben, ey, die spanische Übersetzung möchtest du nicht wirklich wissen, das ist noch schlimmer. Das fand ich einen sehr, sehr lustigen Dialog.
Aber auch gut, dass dann Simon Yates dann reagiert hat und die Entschuldigung angenommen hat.
Ja, aber das war dann, kannst du das noch rekapitulieren? Aber man hat Bilder davon nie gesehen, ne? Das war irgendwie ein Kreisverkehr, wo angeblich er ihn rausgedrängt hätte oder so etwas.
Ja, das hat er zumindest im Ziel dann behauptet, aber davon gab es kein Videomaterial.
Also ich neige ja immer dazu zu sagen, wenn Leute im Ziel gerade, ja, mit Adrenalin bis zum geht nicht mehr, mit Adrenalin bis zum geht nicht mehr da reinkommen, ne, und dann irgendwas sagen, dann denke ich mir immer dabei, also okay, da ist jetzt viel Rauch, aber wo viel Rauch ist, ist zumindest meist auch ein kleines bisschen Feuer. Also so richtig gelogen ist das ja nun auch nicht immer. Was
denkst du? Glaube, also auch wenn der sich da jetzt entschuldigt hat, aber insgeheim wird dieses Pulverfass immer noch ein bisschen lodern und in den Bergen kann ich mir vorstellen, da reicht ein Funken, um das zwischen den beiden wieder zum Explodieren zu bringen.
Ja, und wie ich eben erwähnte, ne, Yates ist ja jetzt nicht ganz leise in den Rennen gestartet, vorsichtig. Mikel Landa ist jetzt auch niemand, der sich alles gefallen lässt und dem haben wir auch schon, glaube ich, in der Pre-Show gesagt, ne? Also würden wir uns auch freuen, wenn der vorne mitmischt. Also das kann, irgendwie sind das alles so kleine Mosaiksteine, die den Giro interessant machen für mich gerade. Oder wo ich mir denke, da kann
umso mehr viel können passieren. Wir uns jetzt auf die Berge dann freuen, weil Landa, der muss jetzt auf Krawall fahren.
Ja, na klar, also das wird er auch. Vielleicht gucken wir mal so Gesamtstand nach der 4. Etappe, war immer noch Roglic vor Simon Yates, Nibali, Miguel Angel Lopez, Ulissi, Maika auch unauffällig, aber etabliert sich da auch in den Top 10 ganz einfach. Ja, Bauke Mollema, Damiano Caruso. Landa ist jetzt aber schon ordentlich zurück mit mittlerweile 1,49, aber jetzt auch nichts, was man nicht wieder aufholen kann. Ne? Sakarin auf Platz 18. Puh, wen hätten wir jetzt noch, den wir vergessen haben von den Favoriten? Aber ansonsten, ja, alles so in der Richtung.
Ja, also die anderen Favoriten sind dann ja im Prinzip dahinter in dieser Gruppe mit 18 Sekunden Rückstand. Lopez, Yates, Maika, Nibali, Bob Jungels, Zakarin, Chavez reingekommen. Und ja, Mikkel Landa war da schon so ziemlich derjenige, der da der Leidtragende eigentlich auch an dem Tag wieder mit war.
Aber irgendwann ist vielleicht auch mal das Glück von einem, oder was heißt Glück? Glück des Tüchtigen oder das Glück des Roglic aufgebraucht und sowas passiert ihm. Also wollen wir es nicht, ne? Ja. Immer traurig, wenn so etwas passiert, aber wollen wir nicht hoffen, dass es passiert, aber nichtsdestotrotz, es kann passieren und warten wir einfach mal ab.
Was aber an dem Tag extrem wichtig war, dass Pascal Ackermann da vorne mit drin war, weil an dem Tag hat er extrem viele Punkte gut machen können für die Maglia Ciclamino-Wertung, also hat das Trikot wieder übernommen an dem Tag. Und was wir von dem letzten Tag noch nicht erwähnt haben, der Elia Viviani hat...
Warte, seine vom letzten Tag, welchen Tag meinst du? Den Tag davor? Also Tag Nummer...
Genau. Mhm. Der hat für seine Welle da nicht nur, wurde nicht nur distanziert, sondern hat noch eine Geldstrafe bekommen und ihm wurden auch noch 50 Punkte abgezogen in der Punktewertung. Das heißt, er ist dann mit minus 30 Punkten gestartet.
Und das finde ich, glaube ich, ein bisschen albern, muss ich gestehen.
Das war auch das, worüber er sich sehr echauffiert hat, dass man ihm da so viele Punkte noch abgezogen hat. Ja gut, das ist natürlich schwierig, also die wieder gut zu machen.
Ja, aber weißt du, du wirst ja dann, also weißt du, er kriegt an dem Tag keine Punkte für das, was er da gemacht hat, aber rückwirkend noch dafür, also finde ich jetzt, sollte man das, oder könnte man das Reglement nochmal überdenken, meiner Meinung nach.
Aber ja, das ist so wie beim Fußball, beim Elfmeter, wenn einer eine Notbremse macht, dann gibt es Elfmeter und noch die rote Karte. Also.
Nee, und noch ein Tor abgezogen für die eigene Mannschaft.
So ungefähr, ja.
Ja, wüsste ich mal gerne, ob es das in irgendeinem anderen Sport noch gibt, aber ich glaube, es gibt, da der Radsport so originär ist in der Hinsicht mit seinen Etappenrennen.
Ja, und dann dem Tag.
Ja, beim Zehnkampf, weißt du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, einen Fehlstart machst, werden dir noch 100 Punkte abgezogen. Wäre interessant ungefähr. Eigentlich. Oder? Wenn du beim Weitsprung übertrittst, du kriegst hier gleich beim 100-Meter-Lauf musst du 2 Meter weiter hinten starten. Ich kann mir da einiges Schönes ausdenken. Beim Boxen und Tiefschlag, du kriegst jetzt die Boxhandschuhe mit einer Nummer größer. Ich rufe jeden Hörer, der gerade noch eine lustige Idee hat, hier, du kriegst beim Schwimmen irgendwie, keine Ahnung, auch Frühstart, kriegst du hin, musst jetzt ein Hasenkostüm anziehen. Ich möchte bitte sehr viel alberne Ideen noch bekommen, das würde mich freuen, ungemein. Entweder per Twitter oder auch gerne als Kommentar, was euch da noch so einfällt. Die besten Ideen werden in der nächsten Sendung hier vorgelesen oder vorgetragen. Entschuldigung, mein kleiner
Exkurs. An dem Tag muss man auch sagen, Bora Hansgrohe hat die Mannschaftswertung übernommen.
Ach ja, diese Wertung, die wirklich keine Sau, die Mannschaftswertung, super wichtig, ja, genau. Naja, also nimmt man so mit halt, ne? Also ich glaube, dass sie sich am Tag 4 über die Mannschaftswertung nicht so sehr gefreut haben wie über die Geschichte des Tages Nummer 5. Also das würde mich jedenfalls sehr wundern.
Klar, also die Mannschaftswertung wird im Prinzip ja auch dann erst im Hochgebirge so richtig ihre Form annehmen. Aber Tag 5, wie du schon gesagt hast, mal wieder eine Sprintetappe. Diesmal ein bisschen kürzer, also mal 140, 141 Kilometer nur zwischen Frascati und Terracina. Und da hat man beim letzten Mal ja schon gesagt, auf diesen letzten Kilometern, na, das ist flach wie ein Pfannkuchen. Aber natürlich durch den Regen, den es den ganzen Tag gab, war die Etappe sehr, sehr schwer.
Also ja, auch so unangenehm, ne? Also so möchte man sich, und das hat sich Tom Dumoulin dann auch gedacht, dann ist er den Tag gar nicht mehr aufs Rad gestiegen. Ist er draufgestiegen? Ich glaube gar nicht mehr, oder?
Ist raufgestiegen und ist dann gleich nach dem Start der Etappe ausgestiegen.
Ja.
Er hat es halt probiert, aber na gut, unter anderen Voraussetzungen vielleicht, wenn es ein sonniger Tag gewesen wäre mit 260 Kilometern und es bequem losrollt, aber wenn es dann gleich vom Start weg bergauf geht und dann auch noch Regen, dann ja, ist dann nicht mehr möglich, da weiterzufahren.
Nee, da macht das keinen Spaß. Und ja, Sprintetappe und auch ne, vielleicht jetzt nur in der Kürze erwähnt, Ich habe den Sprint nicht gesehen, also ich habe nur jetzt den jubelnden Ackermann gesehen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, auch das war wieder ein ganz komischer Sprint irgendwie. Also eine sehr lange Zielgeraden diesmal. Groupama FDJ fährt an und dann schert der Anfahrer von Arnaud Demar aus, Jacopo Gagneri, und verpasst Gaviria und Ackermann eine Welle, sodass die beide fast zum Stillstand kommen. Gaviria nicht so sehr wie Ackermann, und dann kann sich Ackermann im letzten Moment noch ans Hinterrad von Gaviria ansaugen und noch ganz knapp mit einer halben Radlänge vorbeiziehen.
Ja, so macht man sich Freunde, ne?
Ja, aber das war auch nicht böse gemeint von dem Jacopo Gagneri. Der wollte einfach nur weg, weil er seinen Job gemacht hat, ist aber zur falschen Seite rausgefahren.
Mhm. Gibt es da eigentlich eine Regel oder so ein Common Sense? Fällt mir gerade ein und auf.
Na, du lässt dich einfach durchsacken normalerweise, aber der hat halt nicht...
Ja, zu welcher Seite du dich durch... Klar, ne? Aber du bleibst im Prinzip stehen, aber zu welcher Seite gibt es eigentlich nicht so eine... Wahrscheinlich immer mehr zur Mitte hin, behaupte ich jetzt mal.
Ja, aber ich stelle jetzt mal für diesen Sprint eine kühne These auf und sage, Fernando Gaviria hat diesen Sprint verloren, weil er eine Regenjacke anhatte. Und Pascal Ackermann war nämlich der Einzige, der den Mut hatte, komplett seine Regenkleidung sich zu entledigen und dann mit dem Teamtrikot zu sprinten.
Okay. Müssen wir mal gucken, was für ein Ausrüster der hatte. Castelli ist er ja gefahren. Ne? Also muss er ja.
Aber du siehst ja schon auf diesem Zielfoto,
was wie windschnittig
du hast, dass der ziemlich aufgeblasen daherkommt, der Gaviria.
Wie viel das, ich muss da kurz mich räuspern. Wie viel das jetzt am Ende ausgemacht hat, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das klingt im ersten Moment zumindest nicht ganz falsch, ne? Weil es sieht schon ein bisschen windschnittiger aus. Wer weiß, aber vielleicht hat er sich dadurch einen Fips geholt und hat jetzt eine Erkältung. Und
hat eine Etappe mehr gewonnen.
Ja, das stimmt, aber...
Und das waren mit Sicherheit einige Watt mehr, die Gaviria drücken musste.
Also ich habe nur gerade das Bild gesehen, was du geschickt hast, was ich noch gar nicht gesehen hatte. Von der Ente. Auf jeden Fall Ackermann. Also sehen wir es doch einfach mal so. Ackermann hat wirklich mehr als verdient gewonnen. Und im Zuge dessen, dass das jetzt ja auch im Grunde genommen die erste Mal oder vor... Naja, machen wir es am Ende, wenn wir die ganzen Etappen durch haben. Verdient gewonnen.
Aber man muss da ja auch nicht... Also nur Pascal Ackermann loben, sondern auch Rüdiger Selig, seinen Anfahrer, der einen herausragenden Job macht. Also der liefert ihn immer genau an der richtigen Stelle ab und dann ist die Hälfte der Arbeit eigentlich schon vollbracht. Also das ist ein super Duo, vielleicht wie vor ein paar Jahren Greipel und Sieberg.
Ja. Sieberg, bis jetzt hat man auch noch gar nicht so viel von gesehen, ne?
Ja, der fährt doch gar nicht mit.
Ja, deswegen genau. Hatte ich gar nicht in Erinnerung mehr. Ich dachte, ich wäre auch mitgefahren. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwo gesehen mal zwischendurch. Ich habe nichts gesagt. Aber Selig hat man auch bei dem ersten Sieg hinten auf der linken Seite dann so schon jubeln gesehen. Also
wenn du auch siehst, wie die sich, also den Jubel gestern, das war ja Wahnsinn. Also wie die sich gefreut haben, das zeigt, was da für ein Teamgeist herrscht. Und was ich auch gestern sehr gut fand, dass man also in der Mitte der Etappe hat man schon gesehen, da sind dann erst Nibali und dann Roglic zum Direktionsfahrzeug gefahren und haben dann mit dem Rennleiter ausgehandelt, dass diese letzte Runde neutralisiert wird, also ab gut 6 Kilometer vor dem Ziel, und dann waren die Klassementszeiten eingefroren und die Klassementsfahrer konnten in Ruhe auslaufen lassen. Das war gestern wirklich eine sinnvolle Maßnahme bei der schwierigen Zielanlage.
Das haben wir auch in der Vorbesprechung auch gesagt, ne, dass diese Runde, die da noch zu fahren ist, eigentlich komplett albern ist, weil es nur alles nur noch schwerer macht und jetzt mal abgesehen für die Zuschauer da vor Ort keinen großen Zugewinn irgendwie bedeutet.
Ja, und zumal du ja auch die Straßenverhältnisse in Süditalien ganz gut kennst.
Ja, also ne, macht überhaupt keinen Sinn. Und ich finde auch in solchen Situationen oder bei solchen Runden könnte man das von Anfang an per se machen. Ja, also einfach per Definition. Wenn es einen Rundkurs gibt, der weniger als x Kilometer hat, wird die Zeit des Hauptfeldes so komplett irgendwie
Also ich kann mich noch gut dran erinnern, also es gibt ja die 3 Kilometer, Nairo Quintana auf der ersten Etappe der letzten Tour hatte irgendwie 3200 Meter vom Ziel einen Platten und doof gelaufen.
Ja. Also, ja, aber ne, wie man es macht, wenn man dann die Grenze ziehen, bei 5 Kilometer, bei 10 Kilometer, bei 3 Kilometer, ne, irgendwie so, ne, also wie man es macht.
Natürlich nicht falsch, bei einer Bergankunft, also kannst nicht sagen, die fahren jetzt irgendwie in Galibier hoch und dann werden unten die Zeiten genommen.
Ja, genau, aber grundsätzlich war das jetzt eine gute Entscheidung, eine gute Nummer. Ich finde, man sollte das zumindest bei solchen Rundkursen, wo definitiv ist oder wo es dann so eine Sprintankunft gibt. Man kann es auch damit verknüpfen, ne? So nach dem Motto, alles klar, wenn es eine Sprintankunft gibt, dann wird das dort dann gewertet, so wie jetzt in diesem Falle.
Ja, und dementsprechend hatte sich dann auch im Gesamtklassement eigentlich unter den ersten 15 nichts verschoben. Roglic 35 Sekunden vor Yates, 39 vor Nibali, 44 vor Miguel Angel Lopez und Diego Ulissi. Pascal Ackermann hat seinen Vorsprung in der Punktewertung weiter ausgebaut und ja, Climbers Jersey, also Bergtrikot, hatte sich an dem Tag auch nicht viel getan.
Nee.
Was an dem Tag noch zu sagen ist, also da gab es zwei recht kuriose Ereignisse.
meinst du die aus unserer Liste?
Ja.
Ja. Im ersten Moment, ich war ein bisschen irritiert ich habe ein anderes Bild zuerst gesehen. Also nur so ein Foto. Terence Hill ich dachte, Terence Hill wäre tot, um ehrlich zu sein. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebt. Der ist mit dem Fahrrad da durchs Ziel gefahren. Diese Baskenmütze, diese französische Baskenmütze hat mich erst irritiert. Aber dann war das wohl offensichtlich so eine Anspielung hier auf seine Rolle da als Don Camillo, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Na gut, also der ist ja immer noch als Schauspieler aktiv und das ist ja Don Matteo heißt diese Figur, die er da spielt, okay, in dieser Fernsehserie auf Rai. Und genau, als dieser Pfarrer ist er da auch aufgetreten.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Und er löst da eigentlich immer so Kriminalfälle. Und wenn man bei Wikipedia guckt, eine zweite, 12. Staffel sogar der Serie ist in Produktion.
Ja, ist doch schön, wenn er von der Straße ist und noch was zu tun hat. Also ne, sei ihm gegönnt.
Und er ist ja eigentlich, also bürgerlich heißt er Mario Girotti, also ist ja ursprünglich Italiener und lebt in Gubbio, was ganz in der Nähe des Zielorts ist und deshalb hat er da auch dem Ziel einen Besuch abgestattet.
Aha, was du alles weißt, du bist ja nicht nur in der Welt des Radsports zu Hause, sondern auch noch der Schönen und Reichen und das der VIPs.
Ja, also sozusagen vier Fäuste für den Giro.
Vier Fäuste für den Giro und ja. Ja. Wer da alles hinkommt. Und die Ente, müssen wir auch noch erwähnen, werde ich wahrscheinlich dann das Bild mal oder gucken, ob ich es verlinkt kriege. Das war so eine Ente, die da rumlief und die zumindestens mal
für sehr viel Erheiterung gesorgt hat. Und wir hoffen, dass sie es rechtzeitig ins Ziel geschafft hat.
Ja, ich fand es vor allem das Wetter, ne? Also wie sehr es da geregnet hat, das war schon unschön. Aber ich glaube, dass das viel wichtigere Fazit von diesem Tag, was wir mitnehmen sollten, wäre Pascal Ackermann in bestechender Form im Sprint zweite Etappe gewonnen. Super Spirit beim Team. Und wenn Don Camillo oder wie er jetzt, Herr Name habe ich schon wieder vergessen, Don Fredo da vorbeikommt, dann ist ja auch alles.
Don Matteo.
Don Matteo. Dann ist auch alles gut. Etappe Nummer 5 von, Etappe Nummer 6 sind wir schon. Von heute dann, ne? Also am heutigen Tag. Und
ja, der heutige Tagesabschnitt. Erstmal
Casino nach San Giovanni Rotondo. Auch wieder 238 Kilometer, also nicht gerade ein Zuckerschlecken.
Genau, also heute der südlichste Punkt, glaube ich, der Italien-Rundfahrt erreicht. Mhm. Wie du schon gesagt hast, 238 Kilometer und im zweiten Teil vor allem durch diesen Zweitkategorieberg, der da gut 15 Kilometer lang war mit 4,5% so ungefähr. Wusste man jetzt nicht. Also kommen da jetzt vielleicht noch Sprinter mit drüber oder am Ende war es dann aber so, dass Jumbo Visma sehr froh darüber war, endlich dieses Trikot loszuwerden und eine Ausreißergruppe hat ziehen lassen.
Wir hatten auch schon, meine ich jedenfalls, im Vorfeld daran spekuliert, ob das eine Etappe sein könnte, die für Ausreißer geeignet ist und wo so etwas passieren kann. Ne? Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass hab ich nicht irgendwas von einer 50-Mann-Gruppe erzählt oder so? So groß war es dann doch nicht am Ende des Tages. Aber es war eine Gruppe von 11 Leuten, die insgesamt weitestgehend den Tag bestimmt haben.
Ja, und wenn man mal sich die Besetzung dieser Gruppe anguckt, dann waren das schon Hochkaräter, die dabei waren. Also ein Sam Omen beispielsweise, der halt das Pech hatte, dass er oder ja, musste halt an dem Tag, als Tom Dumoulin gestürzt war, auf den warten und hat 4 Minuten kassiert.
Ja,
deswegen durfte der wahrscheinlich fahren. Und
sonst hätte er jetzt auch das gelbe Trikot, rosa Trikot, glaube ich, ne? Wenn ich das so.
Ansonsten hätte er es gehabt heute, ja klar.
Überschlagen.
Aber durch den Rückstand natürlich nicht. Und André Amador war beispielsweise noch dabei. Da war auch schon mal in der Endabrechnung des Giro 6. oder 8. Und ja, also die durfte man jetzt
Plaza nicht. Jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt?
Klar, im letzten Jahr erinnern wir uns noch an die Bergankunft in Prato Nivoso, wo Maximilian Schachmann gewonnen hat, wo er in der Ausreißergruppe dabei war.
Mhm. Also
und ja.
Ich mache immer daran fest, wie viele Namen kenne ich von denen, die da vorne unterwegs sind. Ne? Und wenn da schon 3, 4, 5 sind, die, von denen ich zumindest schon ein paar Mal gehört habe, dann weiß ich immer, oh, da haben sich ein paar auf dem Weg, sind weggestiefelt, die es können. Und ja, die haben den Tag dann auch jetzt so erstmal bestimmt.
Ja, und die hatten zwischendurch immer so 4, 5 Minuten Vorsprung. Am Ende hat dann Jumbo-Visma denen noch ein bisschen mehr Zeitpuffer gegeben und die Entscheidung aus der Gruppe heraus fiel, wie zu erwarten, in dieser Zweitkategoriesteigung, wo dann Masnada als Erster attackierte und dann Conti hinterher sprang und hinten waren die sich nicht einig. Und ja, die beiden haben es dann unter sich aufgeteilt, Masnada die Etappe und Conti das Trikot.
Gibt ja immer noch, schön, dass solche ungeschriebenen Gesetze dann auch noch funktionieren, ne? Oder dass wenn zwei Fahrer sich da, habe ich natürlich nicht abgesprochen, ne, klar, aber das ist dann.
Ich glaube schon, dass es ein Agreement zwischen den beiden gab, also die
ja, waren natürlich. Hinterher. Du, das war ein Scherz, also natürlich haben die sich ab, also die haben wahrscheinlich nicht offen darüber gesprochen, aber ich glaube, da braucht man, unter solchen Fahrern braucht man auch nur einen Kopfnicken, oder? Die wissen doch beide, wer wo wie steht und kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also da reicht ein Kopfnicken und ein hier Wimpernschlag und dann ist alles gut. Klar haben die sich.
Ja, aber ich glaube auch von den Kräfteverhältnissen her wäre es auch in einer, also wären die jetzt beide voll um den Etappensieg gefahren, so ausgegangen. Mhm. Und ja, für die Italiener ist es heute ein Feiertag. Also Etappensieg durch Masnada, Rosa Trikot durch Valerio Conti und die Maglia Azzurra auch noch, also das Bergtrikot durch Ciccone. Und auch noch die Nachwuchswertung von Giovanni Carboni übernommen.
Ah, die haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Die habe ich auch bis jetzt gar nicht so erfolgt. Ja, klar. Also die Tifosi wissen auch, dass das jetzt eine Momentaufnahme ist und dass das am Ende
ist. Ja, aber erster italienischer Etappensieg und seit Vincenzo Nibali 2016 der erste Italiener, der das rosa Trikot trägt.
Okay. Aber jedem ist ja klar, dass wir nicht den Conti am Ende auf dem Podium sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich
finde das auch schon. Klar nicht, aber Fausto Masnada beispielsweise ist jetzt auch wieder zurück in der Gesamtwertung und es ist für mich so die Entdeckung der Saison eigentlich. Also der hat 2 Etappen bei der Tour of the Alps jetzt abgeschossen und dann jetzt auch noch eine Giro-Etappe. Also wenn der noch vielleicht 2, 3 Kilo abnimmt, dann kann der sich auch zu einem guten Klassementfahrer entwickeln.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch schön fand, als ich das alles gesehen habe, einfach schönes Wetter, ne? Also die Sonne hat geschienen. Das ist ja auch, wie soll man sagen, immer mal wieder was, worüber man sich dann freuen kann und was ich zumindest gerne sehe im Vergleich zu jetzt irgendwie Regen und sonstigem Kram.
Ja, und vor allem auch schön, dass mal wieder so ein Team, das eine Wildcard hat, eine Etappe gewinnt. Das ist ja für diese kleinen Mannschaften existenziell wichtig.
Und ja, sich glaube, zu zeigen.
Gianni Savio hat mit seiner Mannschaft Androni Sidamek letztmals 2015, glaube ich, eine Etappe beim Giro gewonnen und ja, von daher war das, nee, 2012 sogar, ist 7 Jahre sogar schon her, da haben Rubiano und Ferrari jeweils eine Etappe gewonnen. Von daher ist das, ist die Zukunft dieser Mannschaft vielleicht dadurch auch gesichert.
Mhm. Ja, und die Einladung gerechtfertigt, ne? Das ist ja auch wichtig. Dann nehmen wir das zu machen. Also, wir sind heute angekommen, 16. Mai. Und wie gesagt, ich wiederhole noch einmal kurz, damit alle es präsent haben. In der Gesamtwertung führt jetzt Valerio Conti mit 1 Minute 41 Vorsprung auf Giovanni Carboni. Ich sag mal so, die ersten größeren Namen sind dann José Joaquim Rojas. Wen haben wir denn da? Und ansonsten Roglic auf Platz 11 gerutscht. als einer der großen Favoriten.
Jetzt wird's natürlich, also das Klassement hat sich ja im Prinzip komplett auf den Kopf gestellt durch diese durchgekommene Ausreißergruppe. Ja gut, Conti hat jetzt gut 5,5 Minuten vor Roglic.
Mhm. Roglic 35 Sekunden dann auf Yates.
Da, also zwischen den großen Favoriten hat sich ja nichts verschoben heute. Die sind alle zeitgleich ins Ziel gekommen. Das ist nach wie vor so, aber ein André Amador ist zurück im Spiel, ein Sam Omen ist jetzt auch wieder vorne mit dabei. Das sind so die Leute, ja, die auch in den Bergen passabel zurechtkommen und ein Faust Thomas Nader natürlich auch.
Ja, also Team Sunweb macht da wohl das aus der Not eine Tugend. Ne? Omen war 9., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wer weiß, ne? Also wie er jetzt so unbedarft in diese Rolle des... ist er jetzt der Teamleader bei Sunweb? Ich weiß es nicht.
Ja, wer soll es sonst sein?
Bitte? Ja, man kann auch sagen, okay, also ohne Dumoulin schenken wir uns das und machen jetzt hier nicht auf Gesamt, ja, sondern gehen auf Etappenjagd, wäre auch ein probates Herangehensweise, ne? So wie ich das ja immer noch bei Team Nippes irgendwie sehe mit dem nach dem Ausfall von Bernal.
Ja, logisch, also die werden jetzt versuchen, Etappensiege zu holen und ja gut, dadurch, dass sich jetzt Sam Omen wieder platziert hat, also ne, der war ja schon mal in der Gesamtwertung 9. im letzten Jahr, ist auch erst 23, von daher muss man sehen, wie das mit dem noch weitergehen kann. Also im Zeitfahren wird er mit Sicherheit die Zeit wieder auf Roglic verlieren, ja, aber in den im Hochgebirge ist er schon ein guter Mann, von daher könnte das schon in Richtung Top 10 gehen.
Ja, und alles, was die Veranstaltung spannend macht, sehen wir gerne. Ich zumindest. Und insofern können wir jetzt mal einen Punkt hier machen an dieser Stelle und vielleicht so ein ganz kleines bisschen A, Ausblick und B, ja, also ich möchte nochmal besonders eingehen auf Ackermann. Ne? Ist er jetzt, also Ackermann, Gaviria, sind das jetzt so die Leute, die es dazu beachten, Viviani, Gaviria, Ackermann, sind das vielleicht noch Caleb Ewan ein bisschen? Sind das die vier?
Ja, haben wir schon vom Giro gesagt. Also, dass Ackermann, Gaviria, Viviani und Caleb Ewan die vier Sprinter sind, die es zu beachten gilt. Und genauso ist es ja auch gekommen.
Ja,
aber da ist jetzt.
Kurzer Einschub. Ich meine, lass uns nochmal ganz kurz, da muss ich einen ganz großen Schritt zurück machen, weil ich habe eben irgendwann mal, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, gesagt, da schreiben wir uns jetzt mal auf, das merken wir uns, von wegen Favorit und so, ne? Also, wie heißt nochmal dieser ehemalige spanische Rennradfahrer, der bei Eurosport als Experte, warte mal, wie hieß der nochmal, der Ackermann nicht auf dem Schirm hatte, der Ackermann noch nicht mal als Favorit für den Sprint gesehen hat.
Na,
ich erinnere mich, an den Namen.
Bei seinem ersten Etappensieg hatten nicht mal Viviani und Gaviria ihn auf dem Zettel.
Ja, die sind ja auch nicht Experten im Fernsehen. Wie hieß der nochmal? Erinnerst du dich irgendwie? Ich weiß nicht. Namen vergessen, ne? Also scheint kein wichtiger Fahrer gewesen zu sein. Hatte Ackermann noch nicht mal auf dem Schirm. Also vielleicht sollten wir ihn mal hier einladen, dass er sich ein bisschen Nachhilfeunterricht bei uns holt. Aber er ist doch jetzt, also ich muss gestehen, ich hätte jetzt vorher, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich hätte dann gesagt, Viviani Gaviria, dann ein bisschen Abstand an Ewan Ackermann vielleicht, ne? Aber dass er jetzt, ich will nicht sagen dominiert, aber dass die alle so auf Augenhöhe sind, finde ich schon, da kann man schon kurz mal eine Verbeugung vormachen.
Ja, klar, aber das war ja eigentlich zu erwarten, dass er da zumindest ganz vorne mit in diese Phalanx einbrechen könnte.
Ah, ich hab's gehofft. Ich hätte mich gefreut für ihn, ne? Aber ob ich jetzt so gesagt hätte, ich meine, hättest du gedacht, dass wir auf Etappe Nummer 6 davon sprechen, dass Ackermann als einziger 2 Sprints gewinnt und dass Ackermann als mit 121 Punkten vor mit 28 Punkten vor Gaviria das Punktetrikot anführt? Also da hätten wir doch beide gesagt, ja, das wäre aber wirklich was von Tolles.
Klar, logisch. Also war jetzt natürlich auch dementsprechend den Umständen immer ein bisschen glücklich, dass er da genau das perfekte Timing hatte. Also haben es ja auch gesehen, bei der Etappe, wo Viviani disqualifiziert wurde, ist er einfach zu früh losgefahren. Ansonsten hätte er da vielleicht noch einen dritten Etappensieg holen können.
Mhm. Aber ja, also kann man wirklich nur sagen, sehr brav.
Und es kommen ja noch ein paar Gelegenheiten für die Sprinter.
Ja, ja, total. Ne? Und ich möchte auch nicht, dass, also ich bin ja großer Freund davon, wenn solche Geschichten nicht zu dominant sind. Ne? Also der soll jetzt auch nicht alles gewinnen, weil zum einen wirft das Fragen auf und zum anderen nimmt das ja auch Spannung raus. machen wir so ein bisschen Vorschau auf die nächsten Etappen, würde ich sagen. Wir haben jetzt so uns grob überlegt, wenn alles normal läuft, werden wir am Montag aufzeichnen, die nächste Sendung. Vielleicht sage ich auch mal, wer Montagabend mithören möchte, der kann sich vielleicht mal für so 19, 30, 20 Uhr in der Nähe seines Empfangsgeräts hinsetzen. Da könnte es sein, dass wir dann aufzeichnen. Twitter, Facebook wird dann der Kanal sein, wo ich den Link für den Chat veröffentliche. Leider Gottes will jetzt gerade hier mein Explorer nicht. Gucken wir mal. Also, heute Etappe 6, morgen Etappe, ich glaube mathematisch wäre das die 7, von Vasto nach La Aquila.
105. Aquila.
Wie heißt das? La Aquila?
Aquila.
Aquila, okay.
Ja.
Was gelernt? Wäre jetzt auch so eine Etappe, wo ich mich nicht wundern würde, wenn es da zur Ausreißung kommt. Etappe Nummer 7, 185 Kilometer, bei Kilometer etwa 130. Ja, ein Hügelchen, Anstieg, wie soll man es nennen? Danach plateaumäßig geht es dann für etwa so, ich meine Augen, so 20, 25 Kilometer leicht bergauf, Abfahrt. Könnte wieder alles zusammenlaufen, könnte aber auch, ich tippe auf eine Ausreißergruppe von vielleicht so 7, 8 Fahrern, die 2 Minuten vom Feld ankommen.
Ja, ist natürlich schwierig.
Man sieht, wie du dich windest innerlich.
Schwierig zu sagen, also die Sprinter werden es, die schließe ich jetzt mal morgen aus.
Ja.
Also da sage ich mal, dieser 8 Kilometer mit gut 6,5%, 50 vor Ziel ist zu schwer und dann auch natürlich noch diese Rampe zum Schluss und dieser kurze Anstieg von, na gut, 3 Kilometern fast bei Kilometer 173, das wird denen den Zahn ziehen, spätestens.
Darf ich noch kurz, wo du die Strecke so detailliert nimmst, wenn man sich mal anguckt, die letzten 10 Kilometer, ja, also auf diesem Finish, ne, also wenn du auf der letzten Seite von der La Gazzetta der Spot bist, das Finish, die letzten 10 Kilometer sind so unfassbar verwinkelt, also auch dadurch wird kein ordentlicher Sprint zustande kommen. Ne? Also da fährt man wirklich innerhalb der letzten 2 Kilometer, fährt man, glaube ich, nochmal hier eine U-Kurve, da, ich weiß gar nicht, was die Steigerung von U-Kurve ist, eine U-Kurve und eine, zwei U-Kurven hintereinander, eine S-Kurve. Also selbst das wird dazu führen, dass es nicht zu einem ordentlichen Sprint kommt. Bin ich ganz klar.
Aber die zweite Frage ist dann halt Ausreißer oder aber gibt es eine Mannschaft, die das Ganze zusammenhält? Also ich kann mir gut vorstellen, da wir jetzt Valerio Conti in der Maglia Rosa haben, wird das Team UAE Emirates auf jeden Fall versuchen, die Maglia Rosa zu behalten und dementsprechend auch die Ausreißer nicht so weit weglassen. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, da die auch noch einen Mann wie beispielsweise Diego Ulissi haben, dass die auch ein Interesse daran hätten, einen Sprint einer größeren Gruppe zu veranstalten.
Das wäre ja dann so meine Theorie fast, ne? Dass man sagt, so 6, 7, 8 Leute.
Ja, also so beispielsweise Diego Ulissi, ein Carapaz, der jetzt schon eine Etappe geholt hat, Brambilla, Batallin, Marco Canola auch, das sind so Kandidaten, die bei einem größeren Feld, was da ankommen würde, den Sprint gewinnen könnten.
Mhm. Ja, also eine Meinung. Morgen kommt eine Gruppe von, ich sag jetzt mal grob, 7 bis 15 Leuten an. Und mit einem Abstand von 2 Minuten aufs Hauptfeld. Das erscheint mir nicht dumm. Und Wechsel des gelben Trikots, rosa Trikots, mein Gott, das ist so drin, wird es nicht geben. Am Samstag ist Ackermann-Tag.
Am Samstag haben wir eine ganz lange Etappe, 239 Kilometer von Tortore Toledo nach Pesaro. Immer entlang der Küste im Prinzip den ganzen Tag mit einem kurzen Schlenker, so 50 vor Ziel ins Inland.
Mhm.
Und es gibt da schon ein paar Berge. Also zweimal vierte Kategorie, einmal dritte Kategorie, aber dieser Drittkategorie-Berg, 6,8 Kilometer mit 4%. Und diese Wellen im Finale mussten die Sprinter auch erstmal bewältigen, vor allem nach der Distanz. Und ja, also muss man auch sehen, wie der Wind steht.
Ja, wie der Wind steht und auch da wieder, ne, sehr, also da bin ich dieses Jahr so schön, die Idee war mit dem Anfang, mit dem Zeitfahren hoch, auch da wieder im Finale auf dem letzten Kilometer zweimal eine 90 Grad Rechtskurve, das könnte auch wieder so kritisch werden, also finde ich irgendwie nicht gut, muss man ja bei allem Lob, den ich bisher für die Streckenplanung ausgesprochen habe, sich das Recht dann hier rausnehmen, das sagen zu dürfen. Muss meiner Meinung nach nicht sein, ne? Weil die haben im letzten Kilometer, wo du dann 92 Grad Kurven fährst, wenn du das Ziel einfach nur 800 Meter nach vorne verlegt hättest oder 900 Meter, hättest du einen ganz klaren, geraden, schönen Sprint gehabt. Also irgendwie unnötig, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Stimmt schon. Ne? Aber
also, ist da auch bringt unnötig Risiko rein, finde ich. Dass jetzt auch keinen Mehrwert hat irgendwie.
Schwierig vorherzusagen, welcher der Sprinter der eventuell noch mit dabei sein könnte, aber durch die Länge der Etappe natürlich sehr schwierig auch zu kontrollieren. Also da bräuchtest du schon zwei oder drei Mannschaften. Gut, wenn UAE Emirates das Trikot noch hat, dann werden die auf jeden Fall mithelfen. Mhm. Dann könnte ich mir gut vorstellen, ein Caleb Ewan, der jetzt auch recht gut über die Berge kommt mit dem Pascal Ackermann. Das könnte eine enge Kiste werden zwischen Ausreißern und hügelfesten Sprintern.
Ich lege mich da fest, dass es an dem Tag eine Sprinterankunft geben wird. Also so viele Chancen haben sie nicht mehr. Die werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Das ist so. Ja, das erscheint mir sinnvoll. Und dann gehen wir nach.
Das ist dann erstmal die letzte Chance für sie.
Ja, für längere Zeit. Ne? Also außer, sie werfen am Tag danach nochmal für 35 Kilometer ihren Turbo an. Denn am Sonntag gibt es dann das Einzelzeitfahren. Und ja, da 35 Kilometer, stetig berg, also ne, eigentlich ist es wie eine verlängerte Kopie des Startzeitfahrens, ne, oder?
Na, im Prinzip sind es die ersten 22 Kilometer ein flaches Zeitfahren und danach ein Bergzeitfahren.
Genau, Kopie des Anfangs. Und also nach dem, was wir da vorher gesehen haben bisher oder bei der ersten Etappe, jemand, der nicht auf Roglic an dem Tag tippt, ist ein Narr.
Er ist natürlich an dem Tag der große Favorit bei diesem Zeitfahren. Hat da nochmal die Möglichkeit, seinen Vorsprung auf die anderen Favoriten ordentlich auszubauen. Also ich kann mir gut vorstellen, was sind das, 38 Kilometer insgesamt?
Mhm. 34,8, oder? Naja, so. Oder habe ich mich?
Ja, 34,8, genau. Also gut 35 Kilometer. Boah, dass er da den anderen nochmal so gut anderthalb, zwei Minuten mindestens mitgibt. Und dann mit einem Vorsprung von vielleicht ja, dreieinhalb Minuten auf den nächstplatzierten in die Berge geht. Und das gilt es dann halt zu verteidigen. Aber spannend natürlich dann auch die Frage, sollte jetzt Conti das Trikot behalten bis dahin? Ich denke mal, also diese 5 Minuten 24 auf Roglic. Es könnte eine enge Kiste werden, aber könnte natürlich auch sein, dass er das Trikot behält.
Ich glaube nicht, dass er es behält. Und ich bin, was ich ein bisschen, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass direkt nach dem Zeitfahren, vielleicht ohne jetzt auf die Etappen genau einzugehen, aber Etappe Nummer Montag, Ruhetag, Dienstag, Mittwoch sind ja wieder flache Etappen, mutmaßlich Sprinter-Etappen. Ich hätte es in dem Fall gerne gesehen, wenn es am Dienstag direkt wieder zur Sache gegangen wäre. Weil ich, also dieser Ruhetag am Montag kommt Roglic, glaube ich, sehr, sehr, sehr gelegen. Ich glaube, ne, wie gesagt, also ich glaube, dass er schon bei diesen 100%, mit 100% in den Giro reingegangen ist, während andere sich klüger vorbereitet haben. Und ihm kommt der Ruhetag da sehr gelegen. Ich hätte sonst mir schon vorstellen können, dass er am nächsten Tag schon anfängt, das langsam so, weißt du, wie so ein Haus, wo langsam die Fassade bröckelt.
Naja, auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sehen, er ist, haben wir gar nicht erwähnt, heute gestürzt.
Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, deswegen habe ich es auch nicht erwähnt.
Ja, also am Anfang der Etappe gab es einen Massensturz, in dem unter anderem auch er, neben ihm auch noch Zakarin beispielsweise involviert war. Ja, man sagt jetzt keine größeren Beeinträchtigungen, aber wenn man die Bilder gesehen hat, als er da am Medizinwagen behandelt wurde, also musste sich da die hintere rechte Pobacke, also ist auf die rechte Seite gefallen, behandeln lassen, wie sehr ihn das dann auch in dieser Zeitfahrposition beeinträchtigt, muss man dann auch mal sehen. Und für den Rest des Giro, also ist auf keinen Fall gut, wenn du irgendwo mal stürzt.
Nee, Sturz ist nie gut, das braucht man. Kann man einfach so sagen. Möchte ich, ne, aber wie immer, egal wie sympathisch oder unsympathisch man einen Fahrer findet. Also ich habe Roglic jetzt nicht als unsympathischen Fahrer auf der Kiste, auf dem Schirm. Das soll nie der Grund dafür sein, dass jemand gewinnt oder verliert. Der Sturz oder der Nicht-Sturz oder der Sturz von einem selber oder der Sturz eines Konkurrenten. Das möchten wir beileibe nicht.
Nee, klar.
Also ich bin gespannt. Also ich hätte hätten wir eine Etappe direkt nach, also eine schwere Etappe direkt nach dem Zeitfahren, dann hätte ich gesagt, dann wird es beim Zeitfahren, holt er sich noch ein paar Kilometer, aber wir werden ihn nicht so dominant sehen wie im ersten Zeitfahren. Und ich bin auch, ja, also Ruhetag und die zwei nächsten Etappen dann noch zur Erholung mehr oder minder, auch wenn es lange Etappen sind. Das wird insgesamt eine interessante, spannende Kiste. Wer ist jetzt, also ne, ich sag mal so, für die Herzen Ackermann und auch gar nicht so unrealistisch der Favorit für das Punktetrikot. Nicht Punktetrikot, also ja doch Punktetrikot, ne, also Sprintertrikot. Sind wir d'accord, oder?
Ja, schwierig zu sagen. Also die Maglia Ciclamino, dieses Alpenpfeilchen-Trikot. Schwierig zu sagen. Also Elia Viviani durch die, der hat es ja im letzten Jahr, glaube ich, gewonnen, durch die Punkte, die er schon abgezogen bekommen hat, wird es natürlich schwierig, das noch aufzuholen, denke ich, eher nicht. Wen ich dafür einen heißen Kandidaten noch halte, ist Arnaud Démare, der in den Sprints immer gut platziert ist und auch relativ gut über die Berge kommt. Bei Pascal Ackermann würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter setzen, weil das ist seine erste Grand Tour. Also da ist überhaupt die Frage, ob der bis zum Ende durchfährt.
Andererseits, ne, mit so einem Trikot auf den Schultern, da, das Trikot verleiht einem ja Flügel, ne? Das, ich bin da, also ich bin da optimistisch, dass er das durchzieht, ne? Danach, hey, wenn du das Punktetrikot beim Giro geholt hast, dann kannst du das ganze Jahr über Urlaub machen danach. Ne? Da hast du für die Saison deinen Soll erfüllt, glaube ich, als Sprinter. Gesamtwertung, wie sehen wir das? Also, wer ist jetzt da derjenige, dem du, wo du sagst, den gilt es zu schlagen?
Ja, immer noch Roglic im Prinzip, also na, durch den Sturz jetzt vielleicht, ich weiß nicht genau, also ich denke, das hat vielleicht schon ein bisschen Auswirkungen und vor allem die anderen, die jetzt eigentlich so, wo man gedacht hätte, die sind hinter Tom Dumoulin und Roglic einzuordnen, ich spreche davon Lopez, Landa, Nibali beispielsweise, die werden jetzt natürlich Morgenluft wittern, weil wenn jetzt der erste Favorit, also einer von den beiden gepatzt hätte, dann hieße es immer noch, der andere ist da, aber die werden natürlich jetzt auch denken, na gut, wir können das hier vielleicht sogar gewinnen und wie ich schon gesagt habe bei unserer Vorschau, ich sehe nicht, dass diese Mannschaft von Jumbo Visma so stark ist in den Bergen, um dieses Trikot also über die Runden zu bringen. Da wird dann irgendwann auch mal der Primus Roglic gegen die anderen alleine fahren müssen.
Wo ich ihn jetzt für so ein selbstbewusst und auch im Kopf frei genug halte, dass wenig, also dass ihm das wenig aus, also nicht, ich kann mir vorstellen, dass es Fahrer gibt, die mehr über sowas grübeln als andere. Und ich glaube, er ist so ein, mit seiner Jugendlichkeit und auch seiner Unbekümmertheit ein Fahrer, der da vielleicht sich weniger Gedanken macht als andere.
Was natürlich noch entscheidend werden könnte, ist einfach auch die Erfahrung, so ein Leader-Trikot mal zu verteidigen, das verteidigen zu müssen und dann auch in den entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also er ist für ihn jetzt das erste Mal, dass er in so einer Situation ist und will da jetzt keine Parallelen aufzeigen, aber 2016 gab es das auch schon mal für die Mannschaft, als Kreuzweg da im rosa Trikot war und wie das geendet ist, das wissen wir.
Im Schnee.
Ja, also der hat halt seine Brille nicht aufgezogen am Berg und Chavez und Nibali haben es gemacht und das war das entscheidende Detail, was da zur Wendung geführt hat.
Wenn du jetzt auf einen Fahrer Geld wetten müsstest, auf wen?
Ich würde sagen, also vom Eindruck her Yates.
Ja, bin ich bei dir. Und
der wird im Zeitfahren nicht so viel verlieren, denke ich mal. Und dann halt ab Ende der zweiten Woche wird der richtig Feuer werken.
Ja, also der wird genau das. Duplizität der Ereignisse. Yates macht das dieses Jahr richtig, was er im letzten Jahr falsch gemacht hat, und Roglic macht einfach dieses Jahr den Yates. Das ist meine Prognose, wie es weitergehen wird. Ganz schlicht und einfach. Schade, dass Dumoulin nicht dabei ist, um dem Ganzen irgendwie auch nochmal mit ja, seiner Erfahrung und dem, ne, dass er sich da nicht einbringen kann. Finde ich schade, aber da ist noch genug Stoff. Ne? Ein Lander, der und mit Yates jetzt nicht so. Also ich sehe so ganz viele Geschichten, die passieren können oder die erzählt werden können, und das macht den Giro sehr, sehr reizvoll an der Stelle, finde ich.
Ja, also die Wettanbieter sehen es ja ähnlich. Also
echt? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Zweierquote für Roglic, 3 Yates, 6 Nibali, 7 Lopez und dann mit 26 großem Abstand Lan, 34 Carapaz.
Apropos Nibali, ist nicht so richtig jetzt hier so aufgetaucht bisher, ne?
Also, na gut, aber auch für ihn läuft der Giro bislang optimal.
Also, ja, ja, fliegt so unterm Radar, ne? Also, wird einen jetzt auch nicht wundern, wenn er bei der ersten oder zweiten Bergetappe auf einmal richtig einen raushaut und sich da 2-3 Minuten irgendwo absetzen würde. Wird jetzt keiner sagen, was ist denn da los? Sondern so nach dem Motto, naja, also bis jetzt ein Fahrer, der in den ersten 2 Wochen nicht auffällt, möglichst kraftsparend fährt, sagt man ja auch immer wieder, kann nur gut sein.
Ja, also dieses, das Auftaktzeitfahren, das ist ja recht gut für ihn gelaufen und eine nette Anekdote noch von vorgestern war es, glaube ich, da hat ihn, also da war der italienische Premierminister Giuseppe Conte am Start und der hat ihn persönlich dann interviewt, also das zeigt, welchen Status er für die Italiener da hat und er trägt eigentlich all ihre Hoffnungen jetzt in diesen 3 Wochen, wobei heute natürlich mit Conti schon mal da eine ganze Last abgefallen ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie Walter Steinmeier Pascal Ackermann interviewt. Das ist irgendwie ein komisches Bild.
Ja, aber gut, in Italien gehört halt der Giro und der Radsport allgemein zur Kultur.
Ja, da müsste man wahrscheinlich eher sagen, wie Walter Steinmeier ein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, einen deutschen Nationalspieler im Fußball. Doch Manuel Neuer ist der Torhüter doch, oder? Ja. Interviewen würde. Naja, also ich blicke mit großer, freudiger Erregung auf die kommende Woche oder jetzt erstmal auf das Wochenende, ne, das ja alles zu bieten hat, Einzelzeitfahren, Ausreißermöglichkeiten und ich hoffe, wir konnten für euch das bisherige Geschehene gut zusammenfassen, dass diejenigen, ne, also ich erinnere mich, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit die Rückmeldung, ich glaube, es war sogar aus Österreich bekommen, von einem Hörer, der sich immer gefreut hat, der so ein bisschen Medien fernbleiben möchte und nicht so viel Medien konsumieren und so weiter und der aber trotzdem alles zumindest so ein bisschen am Rande mitbekommen möchte vom Profisport und der uns dann hört und ich hoffe, dass wir in diesem Fall auch dir für dich das alles aufbereiten konnten, was bisher geschehen ist und zumindest dich ein bisschen darauf freust, was jetzt kommt, ne? Und beim nächsten Mal werden wir einfach wieder Revue passieren lassen und so weiter und so fort, bis der Giro irgendwann zu Ende ist. Ihr hattet viel Freude damit. Aber es wird ja nicht nur in Italien gefahren. Wir müssen ja zumindest unserer Chronistenpflicht in der Hinsicht nachkommen, dass wir auch noch erwähnen, wo woanders Rad gefahren wird. Und wenn da sogar für mich zumindest etwas sehr völlig Überraschendes, also ich habe mich darüber mehr gewundert, als über den Sieg von Pascal Ackermann passiert, dann muss das hier erwähnt werden. Und um genau zu sein, geht es dabei thematisch um die Kalifornien-Rundfahrt. Die derzeit stattfindet, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, eine Rundfahrt mit verdammt schönen Bildern, von denen ich leider nichts gesehen habe bisher, weil der sehr stressig, gerade stressig irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, dort wird gefahren und zumindest mal so eine Kurzzusammenfassung sollten wir doch da geben von den Geschehnissen, die dort passiert sind. Auf der Etappe 1, ich habe dreimal hingeguckt, habe da nochmal Augen gerieben, einmal Wasser in meinem Kopf, kurz Füße in Eiswasser, nochmal hingeguckt. Gedacht, alles klar, ich habe mich im Jahr vertan, guck, Datum stimmt. Also ich gucke den Namen nochmal kurz nach. Die erste Etappe hat gewonnen. Peter Sagan. Peter Sagan hat gewonnen. Kam jetzt überraschend.
Ja, was heißt überraschend? Also er ist ja der Rekord-Etappensieger. Es war sein 17. Etappensieg jetzt schon bei der Kalifornien-Rundfahrt. Das ist eigentlich sein Lieblingsrennen. Und ja, gut, nach dem verkorksten Frühjahr hat er jetzt ein bisschen rausgenommen und baut dann wieder in Richtung Tour de France die Form auf. Und ja, also für Bora Hansgrohe läuft es einfach.
Grundsätzlich freue ich mich auch für ihn, ne? Also er ist jetzt ein Fahrer, der ja durchaus hier unsere Sympathien genießt. Aber das, also jetzt so von heute auf morgen da wieder aus der Kiste zu springen und zu gewinnen, also gehört ja auch mental einiges dazu. Das so einfach hinzubekommen. Da muss man schon, das unterscheidet ihn halt von anderen, ne? Also der kann das abstreifen, was passiert ist, wegschieben und ja, dann einfach wieder ein Rennen gewinnen. Finde ich auch von dieser Aspekt des Ganzen wirklich schön und bewundernswert und das unterscheidet halt auch einen Champion von einem Nicht-Champion, finde ich. Ganz einfach gesagt.
Ja, aus deutscher Sicht noch erwähnenswert. Max Walsch hat an dem Tag auf Platz 3 gesprintet und was ich ganz lustig finde, so auf den ersten Blick sofort auf der Karte zu erkennen, der Unterschied zwischen den USA und Europa. Also wenn du mal die Karte dieses Profils anguckst, dann ist da irgendwie ein Quadrat aufgemalt vom Straßenprofil.
Ja, wobei ich demnächst in einer Stadt sein werde, die auch sehr quadratisch aufgebaut ist, in Barcelona. Und da habe ich mich aber trotz dieses quadratischen Aufbaus schon mal verlaufen in Barcelona. Du warst auch schon mal in Barcelona, oder? Hat er nicht da auch drüber gesprochen? Nee? Ja. Aber ja, diese quadratischen Profile kommen einem wirklich sehr entgegen oder sehr gelegen.
Ja, ich glaube, die sind ja sogar da direkt vom Kapitol angekommen in Sacramento.
Das muss ich gestehen. Weiß ich nicht. Etappe Nummer 3, nach Etappe 1 folgt meistens Etappe 2, war dann die Etappe nach von Rancho Cordova nach South Lake Tahoe, würde ich es mal aussprechen. Da wurde es dann schon etwas bergiger und da war dann auch von vornherein klar, dass an dieser Stelle ein Sagan keine große Rolle spielen wird. Und ja, da waren dann auch so Fahrer halt vorne, die man erwartet, ne? TJ van Garderen, Gianni Moscon, warte mal. War da nicht auch irgendwas die Tage? Ein Gerücht oder so etwas?
Also war ein bisschen überraschend, dass er kurz vom Giro noch aus dem Team genommen wurde und dann zur Kalifornien-Rundfahrt
geschickt wurde. Ah, genau, das war die Nummer, ne? Da gingen ja schon die übelsten Gerüchte rum und ich dachte auch, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert, ihn da gerade zu sehen. Pascal Ackermann auf Platz 5.
Maximilian Schachmann.
Manche. Hat sich schon so eingearbeitet ins Hirn. Ja, und an dem Tag übernahm dann die Führung des Ganzen TJ van Garderen, der glaube ich, der hat es doch auch schon mehr als einmal gewonnen, oder? Oder einmal?
Nee, ja, also bei dem ist es halt so, galt mal als ganz große Rundfahrtenhoffnung. Damals hat er als Edelhelfer von Cadel Evans angefangen, aber seit ein paar Jahren ist es eigentlich so, dass er nur noch, wenn er kalifornische Luft schnuppert, irgendwie gute Rennen fährt.
Ja. Giro d'Italia, Stage-Gewinner vor 2 Jahren. Dauphiné 2015, Zweiter. Tour de France.
Naja, war ja bei der Tour de France mal, lag er lange Zeit, glaube 2015 auch auf Podiumskurs und musste dann aber aufgeben. Und das ist so ein klassisches Beispiel für einen Fahrer, ja, der denke ich einfach mit diesem großen Druck nicht zurechtkommt.
Mhm. Ja, aber jetzt gerade diese Truppe Education First, die auch sehr viel nach außen trägt und sehr aktiv ist und vielleicht tut ihm das auch ganz gut. Richie Porte auf Platz 13, vielleicht noch eine Erwähnung wert, vor 2 Plätze vor Rigoberto Urán. Das war dann so die Gesamtwertung an dem Tag. Ging dann noch weiter. Wir hatten am Etappe Nummer 3, war das? Nee, das war von Stockton nach Morgan Hill. Erinnerst du dich noch an John Stockton, den Basketballer?
Nee.
Da habe ich letztens schon mal jemanden gefragt. Im Dream Team 92 zum Beispiel mit dabei gewesen. Naja, ist ja wurscht. War eine Etappe, wo es dann auch deutlich mal hügeliger wurde. Über 1, 2, 3 Berge rüber. Im Prinzip aber auch mit 207 Kilometer relativ lang. Ist dann aber auch, wenn ich mir so das Ergebnis anschaue, wahrscheinlich eine. Warte mal, bin ich denn hier? Alleine ist der so weit vorausgefahren?
Naja, der Remy Cavagna hat im Prinzip, glaube ich, 70 Kilometer Solo hingelegt und hat seine anderen Fluchtkollegen da zersägt. Und am Ende sind dann noch Ben King und Simon Geschke aus dem Feld rausgefahren und konnten einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten. Aber vor allem für Simon Geschke hat es mich gefreut, dass er jetzt wieder so in Richtung Tour de France auch in Form kommt.
Ja, ja. Und es war Schlüsselbeinbruch, glaube ich, überwunden hat.
Und den Arm hat er sich, glaube ich, auch noch gebrochen.
Ach du Schande, puh. Aber also 7 Minuten?
Er hatte ja zwei schwere Verletzungen. Er ist erst einmal gestürzt bei der Murcia-Rundfahrt und dann hat er sich zurückgekämpft und dann bei der Katalonien-Rundfahrt hat er sich gleich wieder was gebrochen.
Boah, will ich gar nicht hören. Aber 7 Minuten alleine rausfahren, da sage ich mal, da musst du was in den Beinen haben, um das zu schaffen. Also,
naja, das war so eine ganz starke Nummer an dem Tag.
Ja. TJ van Garderen weiterhin auf Siegeskurs, kann man sagen, vor Gianni Moscon und Kaspar Asgreen. Und dann war heute, glaube ich, noch die Etappe. Bitte?
Gestern.
Ja, Zeitverschiebung. Heute Morgen wahrscheinlich habe ich das Ergebnis, glaube ich, gelesen. Etappe Nummer vom 15. Mai, also die vierte Etappe von Raceway Laguna Seca nach Morro Bay. Eine Etappe, die ich aufgrund des Ergebnisses mal als Sprinter-Etappe ansehen würde, wo Sagan Dritter, Jasper Philipsen und gewonnen hat Fabio Jakobsen von Quickstep.
Ja, aber das Ergebnis spricht jetzt eine andere Sprache als der Etappenverlauf, weil okay, diese Entscheidung der Jury im Finale war im Prinzip skandalös, weil TJ Van Garderen, der hatte einen Sturz, ich glaube, war rund 7 Kilometer vor Ziel. Und dann hat man aber zum Schluss ihm die gleiche Zeit gegeben wie dem Sieger, aber das ganze Feld kam in vielen, vielen kleinen Gruppen rein und man hat gesagt, er war bei 3 Kilometer vor Ziel wieder in der Gruppe, aber es war eindeutig zu sehen, dass er da noch nicht wieder bei den Ersten dabei war, wurde dann natürlich nochmal durch einen anderen Sturz aufgehalten, aber ihn dann selbst mit der Zeit zu klassieren wie den Sieger, das ist einfach nur eine Farce. Also da haben sich auch viele Leute schon drüber beschwert.
Mei, da hast du wahrscheinlich ein bisschen auch als Amerikaner da den, wie soll man sagen, ne? Also ich weiß nicht, ob das mit jedem anderen Fahrer so, ne? Also ob es einem Italiener auch so gehandhabt wurde. Da werden dann die Regeln vielleicht doch nochmal ein bisschen wohlwollender ausgelegt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Naja, ist jetzt so. Was wir machen, vielleicht nur noch kurz als Anmerkung, heute war das dann, oder gestern, Etappe Nummer 5. Heute dann...
Ja, das läuft ja jetzt immer um die Abendzeit.
Also jetzt wahrscheinlich um die Zeit, ne? Heute geht's von Ontario nach Mount Baldy.
Da geht's morgen hin.
Habe ich durcheinander? Klar, 5. Etappe Pismo Beach nach Ventura. Morgen lange Etappe, sieht nach einer Sprintankunft für mich aus.
Etappe genau, morgen im Prinzip entscheidet sich dann die Rundfahrt am Mount Baldy.
Ja, das ist, ja, boah, ich bin den Tagen so durcheinander. Ontario nach Mount Baldy. Vielleicht der Freitagabend noch eine schöne, kurz zum Einschlafen sich ein bisschen angucken und am Samstag dann mit Sicherheit die Sprintankunft in Pasadena, Nähe Rose Bowl. Für mich, Pasadena ist komischerweise ein Ort, der meine erste CD, die ich mir gekauft habe, war ein Live-Konzert aus Pasadena. Lange, lange ist es.
Ja, sind wir gespannt, wer da am Samstag die Musik spielt.
Alles andere als TJ Van Garderen wäre komisch. Das kriegen sie ja noch irgendwie hingebogen. In so einer großen und, wie soll ich sagen, Zeit, wo so viel passiert, gibt es natürlich an vermischten Meldungen auch ein paar. Die werden wir jetzt aber dann bewusst ein bisschen kurz halten. Es gibt Sachen, aber die kann man einfach nicht, über die kann man nicht hinwegsehen in dieser Zeit. Schöne und weniger schöne. Und das eine ist zumindest, dass der Kurs für die Deutsche Meisterschaft stattfindet, feststeht. So, wo sie stattfindet, mein Gott.
Ja, also es war eigentlich, ich fand es schon blamabel, dass man keinen Ausrichter gefunden hat für die Deutsche Meisterschaft. Im letzten Jahr wurde es ja auch erst auf dem letzten Drücker in Einhausen abgehalten. Und in diesem Jahr, gut, fehlte scheinbar auch das Geld, um die Strecke zu sperren. Also ich weiß nicht genau, was das jetzt für ein Betrag ist, aber ich denke mal, im vierstelligen Bereich bewegen wir uns da irgendwo und das ist schon... Ja, also
Peanuts.
Ich kann nur mit dem Kopf schütteln im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn für sowas das Geld denn fehlt, weil das ja auch für Nachwuchskräfte, Nachwuchsfahrer sehr wichtig ist. Aber gut, jetzt hat man dann letzten Endes die Strecke auf dem Sachsenring angemietet und da muss man ja nicht den Verkehr abhalten. Und ja, wenn man dann sehen, wie das abläuft.
Also ich finde es auch so Rennstrecken, ich kenne diesen Ring nicht, also ich kenne die Strecke nicht, ne? Ich weiß gar nicht, 12,9 Kilometer. Ja, aber
da warst du auch schon mal bei Rad am Ring.
Ja, das ist aber ja nicht da.
Nee, aber ist auch eine Rennstrecke.
Eben, darauf wollte ich hinaus, ne? Also ein Rennen auf dem Nürburgring. So wie es ja auch schon mal der Fall war. Ich glaube, da wurde auch eine Weltmeisterschaft ausgetragen, wo da
Rudi Altig gewonnen. 1966, glaube ich, als Rudi Altig Weltmeister genau. wurde.
Ich kann mir ein Rennen auf dem Nürburgring wirklich super vorstellen. Also eine deutsche Meisterschaft auf dem Nürburgring. Wirklich, also jeder, der mal eine Runde gefahren ist, wird dem, glaube ich, zustimmen. Ich kenne den Sachsenring jetzt nicht. Deswegen kann ich dazu eigentlich so total überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also hier steht ja was in dem Artikel, den wir auch verlinken werden, ne? Dass dieser Sachsenring, also diese Formel 1 oder was weiß ich, diese Autorennstrecke 3,5 Kilometer sind. Und das ist dann noch zusätzlich, dann irgendwie wird es einen Teil geben, der dann rund 9, irgendwas Kilometer lang ist. Ich kenne diesen Teil nicht. Wenn du auf der Nürburgring auf diesen knapp 25 Kilometer fahren wirst, ne, da kannst du ein fantastisches Rennen starten. Weil, welche Möglichkeiten du auch dadurch hättest, dass du alles sehr nah beieinander hättest, zuschauermäßig, berichterstattungsmäßig. Ja, also lässt sich so ein Rundkurs lässt sich ja von der Berichterstattung auch viel einfacher und viel cool, ich will nicht sagen cooler, aber viel lässt sich auch was anderes machen als bei einem Nicht-Rundstreckenrennen. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Ich kenne die Strecke am Sachsenring einfach nicht. Ne? Also wenn, angenommen, das würde jetzt am Nürburgring stattfinden, die deutsche Meisterschaft, würde ich sagen, ja, also kann ich mir gut vorstellen. Ne? Noch besser eine Weltmeisterschaft, die sie dahin legen sollten. Aber da habe ich irgendwie so keine Meinung. Also vielleicht gibt es Hörer, die da in der aus der Gegend kommen, die Strecke kennen oder sie da eine Meinung zu haben. Das würde mich interessieren. Ansonsten.
Ja, also ich kenne es, wie gesagt, selbst auch nicht, den Sachsenring, und von daher, ja,
gehen wir mal
Ergebnis da so ein bisschen einen Schuss ins Schwarze setzen, also ja. Ins Dunkle.
Warten wir mal ab, wahrscheinlich wurde wahrscheinlich auch zusehends schwieriger, dann noch was zu finden, ne? Das muss man ja auch mal irgendwann so
auf jeden Fall für mich so ein bisschen der Beigeschmack, der da ist, dass sich der Bund Deutscher Radfahrer da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Und was hast du gesagt, wie lang ist die Strecke?
12,0 Kilometer. Also sagen wir mal knapp unter 13.
Auf dem Sachsenring. Mhm. Na gut, aber dann, ja, doch, das passt. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, wenn es so vielleicht nur 5 Kilometer gewesen wäre, die Runde, dann wäre es natürlich schwierig geworden, dass dann die Ausreißer eventuell sogar das Feld überrunden.
Ja, je nachdem, was für Ausreißer da unter. Also weiß nicht, ob das bei 12,9, je nachdem, wie lang das Rennen ist, ne, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Runden, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, je nachdem, was da für Ausreißer sind. Das wäre eine sehr witzige Situation. Also wenn ich jetzt ein Fahrer wäre, würde ich, der keine Chance hat zu gewinnen, aber zumindest mal auf sich aufmerksam machen wollen würde, dann würde ich das alles dran setzen, das zu versuchen. Einfach mal, weil es noch keiner geschafft hat.
Naja, auf der Bahn gibt es ja den Rundengewinn.
Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass der bei einer deutschen Meisterschaft im Rundstrecken auf so einem Rundkurs vorgesehen ist. Aber warten wir mal ab. Also das stelle ich mir witzig vor. Also irgendein Fahrer wird auf die Idee jetzt wahrscheinlich auch schon gekommen sein, dass das doch eine lustige Angelegenheit wäre. Also kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ja, und dann, du hast das mal so eine Formulierung, die ich sehr schön fand, aber nicht mehr, glaube ich, gar nicht mehr 100% zusammenkriege. Gilt es ja noch, über den Elefanten im Raum zu sprechen, glaube ich, hattest du damals gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also es gibt wieder Recherchen und Leute behaupten, dass im Radsport gedopt wurde, beziehungsweise noch wird, und die Verantwortlichen sollen jetzt da zur Rechenschaft gezogen werden. Zwei lustige Sachen fallen mir da ein. Mir wurde heute erzählt, dass ich glaube in irgendeinem spanischen Fernsehen bei ich weiß auch nicht, ob es im Rahmen der Giro-Berichterstattung war, dass Garzelli Petacchi dazu interviewen wollte, was er jetzt dazu sagt, dass er Blutdoping getrieben hat. Also Garzelli natürlich ein völlig weiße Weste bis zum geht nicht mehr. Sehr lustig. Und dass ich jetzt.
Im Prinzip soll es, so wie ich es gehört habe, so gewesen sein, dass Petacchi quasi live während der Sendung gefeuert wurde.
Ja, oder so. Dann habe ich das vielleicht auch nur am Rande so mitgekriegt. Ja, schöne Sache, ne? Also Chapeau, Italien. Und in Deutschland äußerte sich dazu ein Herr Schumacher, Stefan Schumacher, dass die Aussagen des Daniele Rondo sehr, sehr unglaubwürdig wären. Ich weiß nicht, an welcher Stelle Stefan Schumacher den Glaubwürdigkeitspokal gewonnen hat. Keine Ahnung, ich habe ihm nicht verliehen. Andererseits, auch weil jemand, der unglaubwürdig ist, die Wahrheit sagt, wird es deswegen nicht unwahr. Also, hast du das Daniele-Hundo-Interview ganz gesehen?
Nein, aber zu den Fakten vielleicht erstmal. Also es sollen ja jetzt dann Alessandro Petacchi, Daniele Hundo, Borut Bosic, Christian Durasek und Christian Kuhren angeblich zu den Kunden von Marc S., also Marc Schmidt, gehört haben.
Mhm. Ja, also, ne, ist halt so, ne? Dann noch 7 Langläufer, das sollte man vielleicht auch nicht mehr auch mal erwähnen. Eisschnellläufer, um vielleicht mal auch die anderen Sportarten so zu erwähnen, ne? Also damit, dass das nicht nur jetzt irgendwie Radsportler gewesen sind, das wird ja dann auch gerne mal schnell unter den Tisch gekehrt oder vergessen.
Klar, und interessant ist ja vor allem, welche Querverbindungen da noch bestehen.
Ja.
Also das sind ja jetzt nur die Kunden, also diese, ja, wie viele Sportler sind das jetzt, die er betreut haben soll? Das sind ja nur seine Kunden, aber da wird es ja mit Sicherheit zu anderen Ärzten oder anderen Sportlern auch noch über irgendwelche Dokumente Querverbindungen gegeben haben. Und das ist ja bislang gar nicht ans Licht gekommen.
Ja, also genau, was dahinter steckt. Und es ist, ich finde immer so, der einzige Sportler, ob es jetzt ein Petacchi war, ob es ein Hondo war, ob es jetzt auch, keine Ahnung, derjenige, der dann sozusagen, der es aufgedeckt hat oder der diese Ermittlungen möglich gemacht hat, Johannes Dürr, der Skilangläufer. Das sind ja jetzt alles, ich will nicht sagen bedauerliche Einzelfälle, sondern das sind Einzelfälle und jeder alleine für sich schlimm und für den Sportler wahrscheinlich auch tragisch, obwohl er einfach beschissen hat. Aber die Netzwerke dahinter, das ist ja das Entscheidende, ne? Und dass diese zerstört werden und kaputt gemacht werden, ne? Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber da hat doch der eine Arzt dem anderen einfach ganz dreist noch das ganze Equipment abgekauft, als er aufgeflogen ist, um dann selber weiterzumachen. Das sind ja die Sachen, die einfach wie so ein Sumpf ausgetrocknet werden müssen. So zumindest
ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bleib da jetzt so ein bisschen mit Schulterzucken zurück, weil das sind alles irgendwo, na jetzt, Fälle, die irgendwie mindestens 4 Jahre zurückliegen sollen. Und ja, also da fehlt mir momentan so ein bisschen der Bezug zum
ganz genau
Aktualität.
Ja, so. Ja, ja, so Schulterzucken, man steht da, sitzt da oder liegt da und denkt sich so, ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen kalter Kaffee aufgewärmt, wo man schon gedacht hat, na gut, da könnte jetzt irgendwo was gewesen sein auch, aber eigentlich im Prinzip hatten wir mit der Zeit schon so ein bisschen abgeschlossen.
Ja, also schon, wobei in also in mancher Hinsicht muss ich dann aber auch sagen, so die Meinung über manche wurde dann aber auch bestätigt, sage ich mal so. Ne? Also, dass man jetzt sagt, alles klar, also ich zitiere jetzt bewusst anonym, was mir jemand gesagt hat, ne? Aber war für mich schon immer der Inbegriff des dopigen Zweitklass-Profis über Danilo Hondo. Ich sagte mir bewusst nicht, wer das gesagt hat, ne? Da, weil ich weiß nicht, ob die Person wissen möchte, ne? Das veröffentlicht haben möchte. Aber das würde ich zumindest in gewisser Hinsicht auch so sehen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr genau an eine Veranstaltung, wo ich mal war, wo damals Bernie Kohl und Stefan Schumacher kurz bevor das aufgedeckt wurde, so ein bisschen kleinlaut in der Ecke saßen, während andere sehr, sehr lautstark aufgetreten sind. Und da gehört auch ein Danilo Hondo dazu. Und jetzt mit dem Wissen jetzt noch rückblickend darauf schauend, ist das noch grotesker.
Also er hat ja jetzt auch sein Amt als Schweizer Nationaltrainer verloren.
Ja, verloren ist jetzt, ne? Also die haben ihn gefeuert und völlig zu Recht hoffentlich. Also der ist ja im Grunde genommen, was ich mich auch gefragt habe, habe ich ja auch schon mal mit dir im Vorgespräch, warum macht er das jetzt, ne? Also klar, also der wurde ja, glaube ich, vom Spiegel darauf angesprochen, weil gewisse Recherchen ergeben haben, dass, ne, er da involviert ist und so weiter und so fort. Der hat das jetzt nicht gemacht, weil er sich gestern Morgen überlegt hat, oh Scheiße, was habe ich damals für einen Blödsinn gemacht? Ich muss die Welt jetzt darüber informieren. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass der vorhin völlig ohne Druck da gesagt hat, ich packe jetzt aus. Ist auch nicht sein Job, muss er nicht machen, ne? Aber dass das jetzt so ohne, also dass das aus freien Stücken und um sein Gewissen zu erleichtern macht, davon braucht keiner ausgehen.
Ja, und vor allem ist es jetzt auch, das ist relativ schwierig, da das Motiv zu durchschauen. Aber aktueller Bezug zum Giro natürlich, dass jetzt der Christian Kohren musste ja dann jetzt auch den Giro verlassen deshalb.
Ja.
Und aber interessant in dem Bezug auch, das hat jetzt die MPCC, dieses Mouvement pour un cyclisme crédible, also Bewegung für glaubwürdigen Radsport, vorhin gepostet, was natürlich wieder auffällig ist, dass da jetzt kein Fahrer dabei war von diesen Suspendierten, der einem Team angehörte, das zu dieser Bewegung
gehört. Mhm.
Also da scheint schon irgendwie ja was dran zu sein an dieser Bewegung, dass man sich da, das macht Sinn, sich da zu verpflichten irgendwie scheinbar.
Naja, oder zumindestens ich würde es vielleicht andersrum sehen, ne? Ich würde es nicht so sagen, dass man es macht vielleicht nicht Sinn, sich da zu verpflichten als Team, aber es macht Es macht zumindest, nee, diese Team wirken einfach da, sie haben jetzt über eine gewisse Zeit bei mir sich einen Vertrauensvorsprung erarbeitet sozusagen, ne? Also glauben tue ich sowieso den wenigsten in der Hinsicht, ne? Oder das Herz glaubt, aber der Verstand sagt immer, nee. Aber ein Fahrer von so einem Team hat zumindest bei mir einen größeren Vertrauensvorsprung. Das, so würde ich das, glaube ich, sehen. Ne? Ob das Sinn macht oder nicht, irgendwann, ich bin gespannt. Ne? Also es würde mich freuen, wenn es nie einen von denen erwischt, sozusagen. Es freut mich nie, wenn es einen Doper erwischt. Andererseits sage ich mir auch immer, jeder Doper, der erwischt wurde, ist ein, gut, dass sie ihn erwischt haben.
Klingt klar, logisch, aber das sind ja jetzt, nehmen wir mal Petacchi und Hondo außen vor, kleine Fische, die jetzt da ins Netz gegangen sind. Also, und dann, na, es ist dann natürlich wieder schwierig, wenn man dann jetzt mit anderen Leuten diskutiert, das zu widerlegen, dass jetzt sozusagen dann alle wieder da reingezogen werden.
Ja, das wäre wie, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Fußballer hier vom Viktoria Köln des Dopings überführt wird und ich dann sage, ja, die ganze erste Liga ist überführt. Ne? Also vielleicht gilt der Vergleich irgendwie so ein bisschen, ne? Also, wobei ich auch Danilo Hondo jetzt auch als kleinen Fisch ansehe, muss ich sagen. Also, jetzt im, ne, also, was hat denn Danilo Hondo gewonnen? Jetzt mal unter uns, zwei Etappen vom Giro.
Zumal, ja, gut, aber das war ja auch vor seiner, also das war ja noch Anfang der 2000er.
Ja.
Vor dieser Zeit mit Marc S., also, ja.
Ja, aber, nee, aber weil du gerade eben meintest, ne, außer Petacchi und Danilo Hondo. Also, so der richtig große Wurf war er ja auch nicht, muss man mal irgendwie so sagen. Also, ohne ihm jetzt das Böse zu wollen, ne, er ist mit Sicherheit einer der erfolgreicheren, also A, erfolgreich, deutlich erfolgreicher als ich, ist Bar, und B, erfolgreicher als viele andere, ne, also nicht jeder gewinnt eine Etappe bei einer Grand Tour, aber so jetzt irgendwie. Da gab es jetzt auch so, weiß nicht, ob es eine Rangliste, eine All-Time Rangliste der deutschen Fahrer gibt. Das wäre mal interessant, ob man das bei Pro Cycling Stats auch irgendwie so rausfiltern kann. Ne? Aber ich sag mal so, da gab es auch jetzt erfolgreichere deutsche Fahrer als er.
Ja, und wer weiß, vielleicht hatte da, wann war das, im letzten Jahr, im Ende Oktober, dieser Chinese schon eine Vorahnung, als er mit der Luftpumpe auf ihn losgegangen ist.
Ja, ich erinnere mich, ja. Großartig. Hatte ich schon vergessen. Vielen Dank. wer das nicht mehr weiß, oh, das muss ich jetzt aber ganz schnell irgendwie googeln nochmal. Das war so fantastisch. Wie war das nochmal? Ne? Da ist doch irgendwie, haben sie ihm vorgeworfen, dass er mit dem Teamwagen Luftpumpe...
Ja, mit dem Teamwagen diesen Sturz verursacht hätte von diesem kleinen chinesischen Team und dann sind dem Fahrer aus der, ja, dem Chinesen da die Sicherung durchgebrannt.
Und im Nachhinein möchte man ihm dafür dann einen Orden geben. Wenn du Luftpumpe Hondo eingibst, ne, sagt Google, das ist so viel zum Status von Danilo Hondo, sagt er, enthält auch Ergebnisse für Luftpumpe Honda. Ja, ach schön. Googelt mal, ihr werdet es mit Sicherheit finden. Ne? Wang Ziem und sein Team für 2 Jahre, die sind jetzt für 2 Jahre gesperrt deswegen.
Mann. Genau.
Also ich finde die Strafe, ich habe es gefunden, ich finde die Strafe sollte man jetzt sofort aufheben. Wir machen eine Petition. Freiheit für die Luftpumpen. Sehr schön. Ach herrlich. Schön, ich finde es sehr schön, dass wir aus diesem schweren Thema noch lachend rausgehen können. Jetzt kann ich gut zu Bett gehen und mit einem Lächeln wache ich morgen früh um 4:45 auf und gehe noch ein bisschen Zeitung austragen oder so. Thomas, es war mir eine Freude. Ich werde die ganze Nacht von Luftpumpen träumen.
Ja,
ja, ich danke euch Hörern und Hörerinnen. Muss man auch mal sagen, wir haben auch Hörerinnen. Habe ich letztens gesehen in einer Spotify-Statistik, dass wir sogar viel mehr Hörerinnen hatten, als ich dort jedenfalls angegeben haben, als ich dachte. Freut mich. Also auch wenn wir nicht über den Frauensport berichten, weil wir da zu wenig Ahnung von haben, das ist keine Ignoranz, sondern einfach Zeitmangel, sich da auch noch einzuarbeiten. Danke auch an euch. Danke an alle Spenden, die regelmäßig und auch unregelmäßig reinkommen. Danke an alle Käufe über unseren Amazon-Link auf der Seite. Wie sagt man das? Sprudelt? Spült auch etwas in die Kasse. Danke für Spenden im Sinne von Auphonic Time, die direkt uns Produktion ermöglichen und ja, da müssen wir da weniger Stunden kaufen und Auphonic macht unseren Ton hier schön. Vielen, vielen, vielen Dank für das alles und danke Thomas, danke Chris für deinen Input auch immer. Danke an den Rest. Nächste Woche Montag werden wir dann schauen, dass wir eine Rückblick auf die nächsten Giro-Etappen machen. Am Dienstag wird es dann voraussichtlich einen Velo-Snack geben, also zwei Sendungen. In der kommenden Woche könnt ihr euch schon mal ins Taschentuch ein Knötchen machen für Montag und Dienstag. Tschüss!
Tschüss!